Wir versammeln uns ums Podcast-Lagerfeuer, wärmen unsere Handtücher und lesen vor. Wie von euch gewünscht, kommen wir unserer gesellschaftlichen und moralischen Verpflichtung nach und widmen die heutige Folge 42 der galaktisch geilen Romanreihe Per Anhalter durch die Galaxis. Weniger analytisch, dafür mit umso mehr Liebe, sprechen wir heute über den pangalaktischen Donnergurgler, die Band Disaster Zone, den Babelfisch und alle anderen wichtigen Themen des Lebens. Ich bin Fred, viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Es ist immer so ein gutes Gefühl, eine Folge samstags aufzunehmen,
wenn man
ohne schlechtes Gewissen Bier trinken kann in rauen Mengen.
Ganz genau.
Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Damit herzlich willkommen zur geheimnisvollen Folge 42.
Boah.
Willkommen im Kack und Sach Studio. Herzlich willkommen, lieber Tobi.
Hallo.
Postproduktionsmensch.
Ja.
Gummipuppe, willenlose Gummipuppe einer Produktionsfirma für einen öffentlich-rechtlichen Feindsender.
So ungefähr.
Herzlich willkommen, Richard.
Hallo, ihr kennt mich.
Ex-Filmkritiker, Fotograf.
Oh ja, mit einer Seite, die gerade offline ist, aus unerfindlichen Gründen.
Deine Webseite ist offline?
Ja, ich weiß aber noch nicht, warum. Ich habe schon meinen Provider angeschrieben, aber so richtig, die haben mir gesagt, es gibt einen Fehler, aber es ist halt echt scheiße, wenn die eigene Seite offline
ist. Vielleicht hat ihnen einfach nicht gefallen. Und wir haben heute wieder einen spannenden und wunderbaren Gast, und zwar, hallo Manu.
Hallo.
Wie man an Manus Stimme hört...
Synchronisiert er Pornos.
Ist Manu die Synchronstimme von James Earl Jones?
Oder war gestern super besoffen?
Das war vor 3 Tagen, aber es hält an.
Ja. Manu ist ein alter Radiokollege von mir. Du hast früher beim gleichen Sender gearbeitet wie ich, ganz früher. Und bist ausgebildeter Toningenieur.
Ist das richtig? Bachelor of Recording Arts.
Recording Arts.
Ja, also ein richtiger chronisch Audiophiler. Ja.
Ist das eine Kunst, auf Autotune zu drücken, ja?
Ja, man muss nämlich einstellen, wie stark das hier korrigieren soll.
Ja. Ich drücke der Polenknopf.
Und du synchronisierst Pornofilme.
Ja, genau, Werbepornos quasi. Ja.
Also bist du das Klatschgeräusch, oder?
Auch, wenn es sein muss. Kommt immer auf die Bezahlung drauf an.
Und wie viele Mikros man hat, eins für den Mund und eins für, ja.
Kann ich wieder gehen.
Er macht doch live Organikaufnahmen mit seinem eigenen Genital.
Ja, schön, dass du bei uns bist, Manu. Wir haben dich eingeladen heute, einerseits aus Nächstenliebe und aus Dank, weil du hast uns tatsächlich in den Anfangstagen unseres Podcasts mit Rat und Tat bei Soundproblemen geholfen. Außerdem haben wir... Außerdem haben wir dich heute eingeladen, weil du dich gut auskennst mit dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich Per Anhalter durch die Galaxis.
Naja, sagen wir mal so, ob gut auskennen, das wird sich zeigen. Also mit eurem Klugschiss kann ich vermutlich nicht mithalten, aber...
Wir tun nur so.
Ich bin schon ein paar Tage alt und habe das schon ein paar Mal gelesen und auch ein paar Mal die Filme gesehen, also... Irgendwas wird mir schon einfallen, oder?
Na, weißt du, mit 55 kann man sowas schon mal...
Hab da mal was. Nicht vorbereitet, aber mitgebracht.
Der Alter. Hat die Bücher dabei.
Ich leg dir mal hier hin.
Schick. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, es ist Literatur.
Sehr geil, die ganze Buchreihe.
Boah, cool.
Das dann müssen wir uns wenigstens nicht streiten, wie denn die Bücher hießen, einzelnen Bände.
Per Anhalter durch die Galaxis, mach's gut und danke für den Fisch. Das Leben, das Universum und der ganze Rest. Was hat Tobi hier in der Hand?
Einmal Rupert und zurück.
Das Restaurant am Ende des Universums.
Das fand ich am witzigsten.
Das war der zweite Teil, ne? Mhm. Geil.
So long and thanks for all the fish.
Unsere Hörer und Fans nerven uns ja praktisch schon seit unseren Anfangstagen, damit Folge 42, Folge 42, es muss passieren und es ist passiert. Wir reden über die einzig wahre Romanreihe, die einzig wahre kanonische Romanreihe. Per Anhalter durch die Galaxis. Wer möchte denn beginnen? Wer möchte denn die Ehre haben und dem Alien erklären um was es da geht. Ich schiele schon so ein bisschen in Richtung unseres Gastes.
Warte mal ganz kurz, du willst einem Alien erklären, worum es bei Per Anhalter durch die Galaxis geht?
Der Mensch ist da. Möchte jetzt wissen, was ist Per Anhalter durch die Galaxis?
Ja, stimmt, die Aliens kennen das ja eigentlich alles.
Das ist eigentlich recht einfach. Du kannst sagen, wie war das? Größtenteils harmlos. So, das steht nämlich über die Erde im Anhalter.
Ja. Was stand auf dem Cover nochmal? So keine Panik, Ruhe bewahren und nimm dein Handtuch mit?
Ja, nee, auf dem Cover steht nur
keine Panik. Don't Panic.
Ja, keine Panik, genau. Ja, also, und das Handtuch ist natürlich das elementare Teil, das man braucht, wenn man als Anhalter unterwegs ist.
Aber Manu, jetzt mal ohne Scheiß, probier's mal. Ein Mensch, ein Hörer, der keinen Plan davon hat, der weder den Film gesehen hat, noch in die Bücher reingeschnuppert hat. Was ist das?
Also ein RTL-Samstagnachmittag
zu schauen. Okay, also es ist eine fiktive Geschichte über einen Erdling namens Arthur Dent, der eines Morgens denkt, gelb. Ja. Er ist sich selbst nicht ganz so bewusst, warum er das denkt, aber so im Laufe seines Morgenrituals, des Zähneputzens und des Teekochens, stellt er fest, da stehen Bulldozer vor seinem Haus und sie wollen dieses abreißen. Dadurch verliert er sein Zuhause. Innerhalb dieses sehr verwirrenden Zustandes erfährt er, dass das ganze Problem eigentlich noch viel größer ist, denn die ganze Erde ist nämlich auf der Route einer Umgehungsstraße durch die Galaxis und wird gesprengt, so der Plan. Daraufhin begibt sich Arthur Dent mit seinem Freund
Ford Prefect.
Der ihn sozusagen von der Erde rettet, als Anhalter auf eine sagenhafte Reise und der Rest findet ohnehin im All statt.
Ja. Naja, also die Erde soll gesprengt werden und er rettet im Prinzip und er hält ja seinen Daumen hoch, ne? Und dann reisen sie ja wirklich per Anhalter
durch
die Galaxis.
Das ist so.
Ja.
Und das Spannende ist für das Alien auch, ihr kennt alle das Buch Per Anhalter, Don't Panic, den Hitchhiker's Guide Through Galaxy. Ford Prefect ist einer der Autoren. Deswegen diese ganze Nummer. Den Rest kennt ihr.
Ah ja, genau.
Also der mehrere Jahre auf der Erde verbringt, das Gröbste und Schönste zusammenstellt, was am Ende reduziert wird auf größtenteils harmlos.
Ja, der Ford Prefect ist Redakteur für dieses Buch Per Anhalter durch die Galaxis.
Genau. Es ist ein Buch in der Geschichte der Geschichte.
Ja. Das ist herrlich.
Das schöne Buch wurde geschrieben von Sir Douglas Adams.
Ist denn Sir, ja?
Ich meine, oder? Ich habe immer im Kopf Douglas, ich glaube, seine Fans nennen ihn nur Sir. Nee, offiziell ist er es nicht. Aber seine Fans nennen ihn ganz oft Sir Douglas Adams tatsächlich. Es gibt ja sogar einen World Towel Day, also einen Welthandtuchtag zu seinen Ehren. 17.
März.
Aber den haben wir gerade verpasst. Hoffentlich war ich an dem Tag duschen und habe ein Handtuch benutzt.
Ist wünschenswert.
Ich wollte eigentlich auch mit Handtuch hier podcasten. Ich habe total vergessen. Scheiße. Ja,
ich auch. Mich nach dem Duschen auch immer so selten.
Wie gesagt, Katze. Ich bin schlecht vorbereitet.
Das meinte er damit. Der Douglas Adams hat das ursprünglich als Hörspielserie für den BBC konzipiert und geschrieben und hat daraus dann eine Romanreihe gemacht. Laut eigenen Angaben bekam er die Idee, als er in Innsbruck besoffen auf einem Rübenfeld lag und irgendeinen anderen Reiseführer durch Europa gelesen hat und in den Sternenhimmel blickte und dann die Idee zu diesem Reiseführer durch die Galaxis hatte.
Ja, der war ja selber als Anhalter durch Europa unterwegs und hat dann seine Erlebnisse, die er da so hatte, quasi in diese fiktive Geschichte extrapoliert.
Oh.
So, ich habe jetzt alles ausgeschöpft, was ich dabei hatte. Ich lehne mich jetzt zurück, ne? Macht ihr mal.
Geil. Geil. Also, dieses Werk Per Anhalter durch die Galaxis gilt so als eines der Werke, das tatsächlich anscheinend den englischen Humor mitgeprägt hat. Es stammt aus den späten 70ern. Douglas Adams hat ja auch mit bei Monty Python geschrieben, also der war auch Autor bei Monty Python. Und wenn es eins gibt, was man bei diesem Buch, womit man dieses Buch charakterisieren kann, dann, dass alles unfassbar albern ist.
Ja.
Unfassbar albern.
Es ist wirklich, es ist durchtränkt von unglaublichem Schwachsinn, immer wieder aufs Neue.
Der aber immer wieder aufs Neue auch logisch ist und Sinn macht.
Genau, also so innerhalb dieser Welt erschafft er durch diesen ganzen, durch diese einzelnen irrsinnigen Punkte und Geschichten, die er sich so ausdenkt, wie zum Beispiel dieses Wesen, das unsterblich ist und durch die Zeit reisen kann und sich, weil er alles schon gemacht hat, als Ziel gesetzt hat, jedes existierende Wesen zu beleidigen. jedes existierende, existiert werdende und existiert habende Wesen. Ja, kann man machen. So, genau solche Geschichten halt innerhalb einer nachvollziehbaren Realität zusammensetzt. Also es ist herrlich.
Ja.
Mit so Geschichten wie den unwahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Mhm. Nee, nicht unwahrscheinlich, so den
unendlichen
Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ja, ja, und solche Geschichten. Allein diese Einträge über den, oder die in dem Ratgeber halt stehen, in diesem Pernat Galaxias Buch, das ist wahnsinnig lustig, wahnsinnig schwachsinnig. Also es wurde gerade schon erwähnt, das Handtuch gilt als das Gadget, das du brauchst. Mhm. Warum wird so genau auch nicht erklärt? Also es gibt ja einen Absatz und so einen Sternchenabsatz in dem Buch, da werden so ein paar Beispiele gebracht, warum das sinnvoll ist. Der letzte davon
den
ist,
ich auch man
kann es
auch
drauflegen oder abtrocknen oder sowas. Ja, aber in sich ist das unheimlich schlüssig. Innerhalb dieser Idiotie.
Ich wollte gerade sagen, es ist so ein schön idiotisches, idiotisch-fiktives Universum, was der halt einfach geschaffen hat. Weißt du, so normalerweise kennst du ja die ganzen gerade so Space Opera Sachen, Star Trek, Star Wars.
Moment, hast du gerade Star Trek als Space Opera bezeichnet?
Nein, und es geht los.
Moment. Nein, habe ich offiziell nicht. Ich habe nicht Star Trek als Space Opera bezeichnet. Aber
spul noch mal zurück.
Sci-Fi und Space Opera Sachen, wie zum Beispiel Star Trek und Star Wars, du blöder, haariger Hintern.
Okay. Nochmal gerettet.
Ja, ja. Deine Mutter. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich mit deinem blödsinnigen Trekkie-Gerede schon wieder hier aus der Fassung gebracht.
Scheiß Space Opera, was hab ich
Ach ja, genau, und hat so ein schön unsinniges Universum dabei halt erschaffen. Ach ja, genau, und du hast halt vorher das immer gehabt, dass so das Universum immer ein dunkler, leerer, kalter, brutaler Raum halt auch ist, wo Schlachten gefochten werden und fremde Planeten prinzipiell immer gefährlich sind. Und bei Pernhalter durch die Galaxie, das ist auf jedem Planeten, auf den sie kommen, ist halt irgendwie nichts so richtig gefährlich, aber alles hat so seine eigene Art, seine Eigenarten. Und das wieder schon wieder dann so lächerlich und so lustig dann auch wieder ist, dass das alles ganz unbedrohlich wirkt.
Du meinst wie zum Beispiel dieser, der erfolgreichste Rockstar des Universums, der in eine Toterhaltungsmaschine angeschlossen ist, damit er keine Steuern zahlen muss.
Oder auch alleine sowas Simples wie den manisch-depressiven Roboter auf dem Raumschiff.
Oh, ja, weil das, Marvin, das ist der Beste.
Oder über die Türen immer, die immer, wenn sie aufgehen.
Es gibt in diesem Universum so unfassbar viele Sachen, die eigentlich gefährlich sind und Tod und Aliens und Roboter und Kram und ganz viele Gefahren, die du aber überhaupt nicht ernst nehmen kannst, weil alles halt einfach nur purer Schwachsinn ist. Ja. Ich behaupte, dass die eigentliche Handlung des Buchs oder der Romanreihe eigentlich völlig Wurst ist, sondern das ist so die Ausschreibung, die Ausmalung der einzelnen Dinge, der einzelnen Sachen, Geschichten, Erfindungen, Themen in diesem Universum ist, die das Ganze so spannend macht. Wir werden über den Film später auch nochmal reden, aber wer den Film auch schon mal gesehen hat, da gibt's immer diese Erklärungsstücke, wo die Off-Stimme, der Erzähler, irgendwas jetzt erklärt, so lehrerhaft. Ja, und das gibt's.
Sagte Fred und zuckte mit den Achseln.
Und das gibt es. Das ist in den Büchern halt noch viel schlimmer. Also wird dir seitenweise irgendwas erklärt aus diesem Universum. Und das ist eigentlich viel interessanter als die eigentliche Handlung.
Es ist wirklich sagenhaft lustig. Also ich erinnere mich, direkt am Anfang, diese Nummer mit den Bulldozern, wie er da so durchs Haus Carter, da hat er Mords Carter von dieser Party. Und dann trifft er ja auf diesen Vorarbeiter, der ihn anbrüllt. Das ist die Handlung. Und dann wird über zwei Seiten erklärt, dass er Nachfahre von Genghis Khan ist und deswegen unglaublich wütend und auf Fellmützen steht. Und das wird ewig lange erklärt, wie sein Stammbaum ist und warum er von Genghis Khan abstammt. Was für die Handlung völlig irrelevant ist.
Das ist auch aber super witzig.
Ja. Ja. Auch so die ersten Absätze ja auch schon, wo er anfängt, die Erde zu beschreiben. Ein Planet, an dem sie wirklich dachten, eine gute Idee wäre es, Digitaluhren zu erfinden und die das auch nur für modisch halten. Und dann halt auch erstmal über drei Absätze nur über Digitaluhren sich auswählt, wie kackenhässlich die unnötig eigentlich sind.
Ja, ziemlich am Anfang. Ja. Manu, was ist denn so deine Lieblingserfindung oder dein Lieblingskonzept im Anhalter-Universum?
Also was mich tatsächlich am meisten beeindruckt hatte, war das Tarnschild für Raumschiffe, die eigentlich gar nicht unsichtbar gemacht werden, sondern es umgibt sie nur eine Aura von anderer Leuts Problemen. Das hat mich tierisch geflasht, da habe ich wirklich gedacht, alter Schwede, das ist genau so dieser Simpsons-Humor, so, ne, der Gesellschaft mal schön einen reingedrückt. Es ist da, Aber du siehst es, du nimmst es nicht wahr, weil es eine Aura von anderen Leuts Problemen umgibt.
Ja.
Das ist dann übrigens die Metaphysik dessen. Ja.
Das ist so geil.
Das SEP-Field im Original Somebody Else's Problem, im Deutschen PAL, also Problem anderer Leute, fällt.
Das ist so eine unglaublich gute Idee.
Ja. Es gibt auch eine Yo-Yanta-Gefahr O-Sensitive. Das ist eine Brille, die du trägst. Und wenn du dich in Gefahr begibst oder Gefahr droht, dann verdunkelt sie sich automatisch, sodass du nichts mehr siehst. Denn wenn Leute nichts mehr sehen, verfallen sie nicht so einfach in Panik.
Das ist auch geil.
Schön simpel.
Halt. Mega gut.
Das ist ja auch der Präsident der Galaxis, der seinen scheiß Zitronenhelm da auch immer trägt.
Oh ja,
ist super.
Das muss ich übrigens sagen, das fand ich an dem Film, haben sie es sehr, also der Schauspieler, der da Seyfried Beeblebrox, den Präsidenten, das ist übrigens meine Lieblingsnummer, aber erkläre ich gleich mal, den Präsidenten der Galaxis.
Sam Rockwell halt, übrigens.
Sam Rockwell, stimmt. Der spielt das ja fantastisch, diesen Beeblebrox.
Ja, Mann.
Finde ich wirklich super. Und wie die da stehen auf Magrathea und sich dann halt streiten, bla bla, und hier Arthur Dent zu ihm sagt, als ob ich auf jemanden höre, der den Verstand einer Orange hat. Rock mir das so ganze. Vorsicht, ich glaube, das nehme ich dir übel.
Lasst uns mal die Hauptfiguren grob vorstellen.
Ja.
Wir haben da Arthur Dent, so die Hauptfigur.
Den Erdling.
Der Erdling, der immer im Bademantel durch die Gegend läuft, weil er beim Frühstück gestört wurde.
Genau. Ja, wie könnte man Arthur Dent so charakterisieren?
Brite?
Ja, Arthur Dent ist so der typische britische Spießer, der nichts dagegen hat, sich mal ordentlich einen reinzustellen. Also der typische britische Spießer.
Meinst du das jetzt sexuell? Nee, also Bier.
Ja, natürlich. Ich mit diesem sexuellen Ding, da bin ich
nicht so bewandert.
Noch nicht so auf eurem Level, aber
Was soll das denn jetzt heißen?
In welchem Gewerbe arbeitest du nochmal?
Oh Gott, ich juckt meine Mütze.
Ja, das passiert, wenn man denkt.
Verrückt. Ansonsten, wie soll man den beschreiben? Der hat ein recht spießiges Leben, der erlebt nicht großartig was. Das Aufregendste, was er je erlebt hatte, er war auf einer Party und hat eine Frau kennengelernt, die aber nichts von ihm wissen wollte, weil sie ihn viel zu langweilig fand. Und ist dann mit dem Präsident der Galaxis durchgebrannt, was er da noch nicht wusste.
Mhm. Nur noch
ich hab Engländer Raumschiff.
Halt einfach.
Ja. Er wird
in seinem Häuschen leben, der will seinen Tee trinken.
Ja.
Der will, ist so ein No-Drama-Typ.
Ja, im Film wird er von Martin Freeman gespielt. Mhm. Im Prinzip ist es fast die gleiche Rolle wie in Der Hobbit, die gleiche Figur.
Ja, oder in Fargo oder in Sherlock. Martin Freeman ist nicht so vielseitig.
Nee, ist halt so nicht, aber der ist so ein gut Typ gecastet auf jeden Fall. Der ist so der irgendwie interessante 0815 Engländer
einfach. Der unfreiwillig auf eine große Reise geht.
Ich spreche dir ein bisschen, Richard, der ist so der super uninteressante 0815 Engländer. Ja. Also er ist ja so eine Identifikationsfigur für den Zuschauer, weil er voll langweilig und uninteressant ist. So der typische passive Held, könnte fast schon aus so einer Twilight-Story sein.
Obwohl ich auch tatsächlich sagen muss, wenn er so seinen Breakdown hat während der Geschichte, den er ja ein, zwei Mal wirklich hat, da fand ich ihn sehr lustig. Da fand ich ihn wirklich extremst lustig.
Ford.
Widerwillen. So. Ne? Dann haben wir seinen super spannenden Kumpel Ford Prefect.
Also der Autor für den Guide haben wir ja gerade schon gehabt.
Der ist Redakteur beim Anhalter.
Genau, und nee, Autor.
Autor, das
Autor. Der ist Autor Anhalter. für den Anhalter.
Das ist ein und dasselbe.
Ja, das ist im Prinzip nein. Die Redakteure streichen das nachher zusammen, was die Autoren schreiben.
Das stimmt, die Autoren sind die das zusammenschmieren und die Redakteure setzen das dann zu einem Buch zusammen.
Ja, je nachdem, wie gut oder schlecht.
Genau, und das macht er halt, das ist ein paar Jahre auf der Erde. In dem Film sehr schön dargestellt mit, also die haben sich kennengelernt, als Arthur Ford das Leben gerettet hat, weil er beinahe von einem Auto überfahren wäre. Und Ford erklärt ihm dann erst, also ein paar Jahre später, ich habe gedacht, das Auto wäre die dominante Lebensform auf diesem Planeten. Ich wollte mich ihm vorstellen.
Vor allem irgendwie aus gefühlt 500 Metern Entfernung stellt er sich ja hin und hält dem Auto die Hand hin und der
scheint. Ja. Herrlich. Und jetzt in dem Buch ist er wird er beschrieben wie ein typischer Ire mit so lockigen roten Haaren, weiß, Sommersprossen, im Film gespielt von.
Weiß ich gerade leider auch.
Vergesse ich auch immer, aber schwarz auf jeden Fall.
Ist ein Donkler.
Mensch, wie heißt der Schauspieler nochmal? Der ist lustig. Der ist mega lustig. Mos Def, genau.
Mos Def, ja.
Ah, meine Freundin Nina recherchiert hier im Hintergrund. Sehr gut.
Aber ich, genau, fand aufgrund der Kontroverse auch, ich fand ihn im Film, fand ich ihn ziemlich gut.
Ich fand ihn super. Ich habe mich kaputt gelacht. Also diese Nummer in dem Film, wo sie von den Vorgonen beinahe aus diesem Raumschiff geschmissen werden, um im All zu sterben, wo er da, ja, wir sind geliefert. Oh, Moment, was ist das? Und dreht an so einem Rad, das ist gar nichts. Ja, wir sind am Arsch. Ja. Herrlich gemacht, fantastisch. Ja, viel mehr gibt es über den nicht sagen. Der war überall schon. Also die reisen ja da durchs Universum. Der war überall, der ist überall bekannt. Hat auch die ein oder andere Frauengeschichte, / Frauenprobleme hinterlassen auf Planeten,
wo sie immer auftauchen. Du siehst das ja auch bei einmal, wenn er sich mit diesem Riesen unterhält, wo er gerade mal so groß ist wie der kleine C oder sowas. Und damit der halt offensichtlich auch ein amoröses Verhältnis irgendwie hatte.
Lange nicht gesehen. Wie das geht. Du bist groß geworden.
Ja. Der schnauzt sich komplett durch.
Ja.
Also er hat im Prinzip das, was man bei uns als Presseausweis bezeichnen würde, und nutzt sämtliche Vorteile, die man davon haben kann. Also wer von uns einen Presseausweis bekommen würde, hätte lange nicht mehr diese Möglichkeiten, wie es noch vor ein paar Jahren war. Also ich erinnere mich, also Freiflüge beziehungsweise 50% auf irgendwelche Flüge und Eintritte überall, wo du willst, zu jedem Konzert waren durchaus üblich. Mittlerweile ist das stark eingeschränkt.
Weil das wahrscheinlich viele Leute ausgenutzt haben.
Genau. Ich sag, das ist wirklich nicht so schwer mittlerweile.
Konzerte für Fotografen, wenn du wirklich dann da stehst und dann die Security da ist, ja, weißt du aber, ne, 3 Lieder, dann musst du weg. So geht's auf.
Echt?
Ja, als Fotograf auf Konzerten, die ersten 3 Lieder und dann musst du raus.
Ist als ganz raus. Ist als Filmteam auch so.
Krass.
Und genau das lebt Ford, dass er einfach alles ausnutzt und Spesenrechnungen bis ins Jenseits präsentiert beim Anhalter. Das ist auch noch so ein Key-Feature, das er so hat, ne?
Er hat eine super coole Tarnung. Er gibt sich auf der Erde nämlich seit 50 Jahren als arbeitsloser Schauspieler aus. Das hinterfragt keiner.
Sag mal, Fred, wo kommst du eigentlich wirklich her?
Wer ich?
Woher deine Affinität zu diesem Weltall?
Bin ja Gott sei Dank kein Schauspieler.
Nee. Aber hast du so nicht sowas studiert?
So wie du bist, das kann man nicht imitieren. Fred hat nur eine Dauerrolle, der spielt den arbeitslosen Schauspieler als Projekt.
Auf mich zu treten, Fred. Ja.
Dann haben wir Trisha McMillan, die Frau, in die sich Arthur Dent verliebt.
Genau, das ist die er auf der Party kennenlernt und ihn zu langweilig findet.
Im Film von Zooey Deschanel gespielt.
Auch sehr schön gespielt.
Obwohl ich Zooey Deschanel hasse wie die Pest.
Verstehe ich nicht. Ich finde die toll. Ich
hasse sie.
Das ist halt einfach, also klingt jetzt fies, aber die Figur, es ist halt einfach die Frau.
Ja, wirklich. Also sie ist halt als Mensch deutlich offener dieser ganzen Cyber-Geschichte gegenüber, beziehungsweise der ganzen Weltraumgeschichte gegenüber. Sie ist da sehr offen, macht da sehr mit, integriert sich sehr darin, ist vor allem nicht so verwirrt ständig wie Arthur, der sperrt sich ja sehr dagegen.
Na, sie ist ja auch so welt- und lebensoffen. Sie nimmt die Sachen halt einfach an.
Genau. Und ja. Also ein schöner Kontrast zu Arthur. Und Arthur rennt ihr halt die ganze Zeit hinterher, während sie aber sehr viel Bibelbroxt.
Ja. Zu dem kommen wir ja gleich noch. Im Film gab es da diese dumme Love-Story dann am Ende noch zwischen Arthur Dent und Trillian. Wenn ich mich recht erinnere, war das im Buch nicht so richtig, oder?
Nee.
Also im Buch
das
war da...
Das war irgendwann klar, okay, der kriegt sie nicht und dann ist auch gut.
Und dann war das so eine platonische Nummer.
Genau.
Ja. Also es wird nicht mehr groß thematisiert.
Das Typische, wie man es halt so hat, ne? Du bist mein allerbester Freund, aber leider... Nicht mehr.
Friendzone.
Ja, hat man im Film halt so eine alberne Love-Story noch gebraucht, ne?
Jetzt unter den Zuhörern einmal die Hand heben, wem das auch schon mal passiert ist. Dankeschön.
Und dann haben wir natürlich den Vogel vor dem Herrn, der Präsident der Galaxis.
Meine absolute Lieblingsfigur.
Ja, Mann.
Saffet Beeblebrox.
Ich würde den so sagen
auf Go-Shit. Der ist so geil. Der Rockstar, Popsänger, alles der Galaxis.
Er ist halt im Prinzip wie Präsident Comacho bei Idiocracy. Er ist halt voll der Prolet, sagenhaft narzisstisch, hat 2 Köpfe im Buch nebeneinander, im Film untereinander. Ja, viel mehr brauchen wir nicht sagen. Aber dieses Konstrukt des Präsidenten der Galaxis finde ich so herrlich. Das wird ja direkt bei der Vorstellung schon erzählt. Der Präsident der Galaxis hat keine Macht. Er ist dafür da, von der Macht abzulenken. Das wissen allerdings nur 3 Personen im ganzen Universum. Deswegen halten ihn alle für mächtig. Theoretisch ist er es aber nicht. Praktisch ist er es aber nicht. Also das ist wirklich sagenhaft hohl. Ich weiß auch nicht, nach wie vor nicht, was das soll, aber das würde erklären, warum so ein Vollidiot.
Es hat gewisse Analogien zu einem gewissen Präsidenten, dessen Namen nicht genannt werden darf,
habe ja, ich gehört. Stimmt, ja. Und er klaut, also er tritt die Handlung so ein bisschen los, indem er dieses wunderbare Schiff, Herz aus Gold, Heart of Gold, klaut, das eben den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive
hat. Kommen wir noch zum Raumschiff,
nehmen
nicht zu viel vorweg,
Jungs. Nee, aber er hat das eben geklaut in einer spektakulären Nummer. Im Buch wird das, glaube ich, gar nicht so beschrieben. Doch, das wird auch ausgeführt, ja, ne, wie er das macht, ja.
Ich glaube, er setzt sich einfach rein und fliegt los oder so, ne?
Nee, das ist Testflug.
So ein,
das
nee, Quatsch, bei einem Testflug entführt das, glaube ich,
einfach. Nee, so eine nee, Taufe. Das ist die Taufe, genau. Das ist ein großes Tamtam und dann läuft er einfach rein und
haut ab. Ja. In dem Film zeigen die das halt in so einem Fernsehbericht. Und, ja, und fliegt damit natürlich die Gegend auf der Suche nach Magrathea. Also er bricht die Handlung los mit seiner sagenhaften Idiotie.
Weil er auf der Suche nach Deep Thought ist, weil er Schulden hat, glaube ich, ne?
Nee, der will die Antwort finden, der will irgendwie seinen Marker in der History so.
Ja, aber wollte er nicht, hat nicht sein Gegner bei der Wahl zum Präsidenten, hat der nicht irgendwas gegen ihn in der Hand und er hat ihn halt losgeschickt?
Der klaut ihm seinen Kopf.
Ja, aber trotzdem hat er doch irgendwas gegen ihn noch in der Hand, weswegen er losgeht und überhaupt Deep Thought, den Supercomputer, erst finden.
Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber das ist genau, was ich meine. Die Handlung ist in dem Buch eigentlich
irrelevant.
Relativ nebensächlich.
Ja, stimmt, alle erinnern sich immer nur an diese lustigen, geilen Side-Facts.
Ja, genau, es gibt halt diesen komischen Kontrahenten eben aus dieser Wahl, irgendwie Hapakaluma oder so
heißt der. Wie hieß der nochmal, der Böse?
Der diese Brille trägt, obwohl er keine Augen
hat. Gespielt von John Malkovich.
Genau, ja. Hammer auf jeden Fall.
Hammer Kaluma, Hammer Kalusa, irgendwie so.
Egal, dieser Oberpriester halt.
Genau, von so einem komischen Nasenplaneten. Und,
ach ja, stimmt, wo sie immer niesen, ja.
Ja, aber das ist so ein Planet, da leben Wesen, die über 50 Arme haben und das einzige Volk im ganzen Universum sind, das Deo vor dem Rad erfunden hat. Sagenhaft gut. Jedenfalls.
Die beten uns Taschentuch, glaube ich, an oder so, ne?
Genau, dieser Kult betet eine Gottheit an, von der sie sich versprechen, dass er irgendwann kommt und ihnen die Nase schneuzt.
Ja. Und sie nennen das den großen, bösen.
Das Taschentuch oder laufende Nase oder so.
Nee, ich meine den großen, bösen Röchelanfall oder irgendwie, weiß ich nicht.
Ja.
Jedenfalls.
Unsere Nasen sind verstopft und ungeputzt.
ja, genau, dann niesen alle statt Amen zu sagen, Gesundheit.
wo waren wir eigentlich gerade?
Bei Zephyr Brewery Rocks. Jedenfalls haben die beiden irgendwas am Laufen und er verspricht dem Hammer so eine Kanone, diese Einsichtskanone oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau heißt. Oder
die Waffe von Deep Thought halt einfach, wo sie denken, das ist eine Kanone von unfassbarer Zerstörung.
Die Blickwinkelkanone oder so heißt die? Die
Blickwinkelkanone, genau. Und die, wenn du jemanden anschießt, den Blickwinkel von ihm halt kriegst, wenn jemand wütend ist oder traurig, das von frustrierten Hausfrauen erfunden wurde.
Genau. Und jedenfalls klaut der Hammer ihm, also der nimmt den zweiten Kopf von Zephyr Beeblebrox als Geisel, woraufhin der Beeblebrox noch idiotischer wird, weil er nur noch ein halbes Gehirn hat.
Das ist aber nur im Film so, nicht wahr?
Nee, in dem Buch wird der Kopf auch weggenommen.
Ist das so?
Ja.
Da habe ich wahrscheinlich zu viel Bier getrunken, als ich das gelesen habe.
Wunderbar, ich habe um eine kurze Zusammenfassung von Beeblebrox als Figur gebeten. Tobi hat den Film und das Buch nochmal kurz zusammengefasst.
Ja, wie gesagt, er tritt das halt Ganze los. Er ist zwar nicht die Hauptfigur, aber er ist der Grund für die Handlung.
Du hast das gerade so in einem Nebensatz so weggenuschelt, aber ich finde das super interessant. Beeblebrox, Beeblebrox ein zweiter Kopf. Beeblebrox hat sich selbst chirurgisch verbessert, hat sich einen dritten Arm anbauen lassen und einen zweiten Kopf.
Also echt? Hat er das selber gemacht?
Der von dem Chirurgen halt machen lassen.
Aha. Weiß ich zum Beispiel nicht mehr.
Weiß man, was ihm der zweite Kopf bringt? Welche Vorteile er durch den zweiten Kopf? Ich glaube,
sein zweiter Kopf sagt alles, was er nicht aussprechen kann. Deswegen ist er auch so mega ungehobelt oder so, ne?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was der genau auf sich hat.
Ich glaube, ich meine mich zu erinnern im Buch, dass es einfach nur echt so eine kosmetische Nummer ist. Also das ist wie alles, was Zephyr Beeblebrox macht, einfach völlig random und schwachsinnig ist.
Die haben den in dem Film so geil angezogen, mit diesen goldenen Hotpants und den Mantel. Und also der sieht so lustig aus.
Ganz goldenen 80er-Jahre-Metal-Band-Haaren.
Ja, wirklich, der sieht so geil. Der sieht halt ein bisschen aus wie Chad Kroeger früher. So, also stimmt, der Sänger von Nickelback, so Anfang der 2000er, mit diesen super hässlichen, lockigen, blond-dunklen Haaren.
Diese blondierten Haare mit dem rausgewachsenen Ansatz.
Genau, ja. Auch so ein Bart, der im Prinzip genauso aussieht.
Es ist ein absoluter, inkompetenter Vollspast. Es ist ein wirklich dummer Vollhonk.
Da kann man sehen, wie sich das wieder gleicht. Schlecht angezogen, komische Haare, vollkommen inkompetent. Die Geschichte wiederholt sich, literarisch als auch real.
Ja.
Also das haben sie wirklich fantastisch umgesetzt im Film, finde ich. Aber da, ich denke, zu dem Startpunkt kommen wir gleich noch.
Damit haben wir so die Hauptfiguren beschrieben, ne?
Ja, es gibt noch Marvin.
Marvin, den depressiven Roboter.
Marvin, der Hausroboter auf dem Raumschiff. Über das Raumschiff will ich gleich noch sprechen. Marvin ist ein manisch-depressiver Roboter.
Ja, der hat den Verstand, wie war das mit dem Verstand? Ein Verstand mit der Rechenleistung eines Planeten und ist deswegen manisch-depressiv, weil er zu klug ist. Irgendwie so. Ja. Und wen haben wir noch? Ja, das Schiff. Das kann ja auch reden. Das Heart of Gold.
Mit seinem Computer.
Ja.
Hat er nicht auch einen Namen gehabt, der Computer?
Weiß ich nicht mehr. In dem Film nennen sie ihn immer nur Schiff. Im Buch weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, ist lange her.
Und dann haben wir halt natürlich noch Deep Thought.
Ja, aber Deep Thought. Warte, springen wir gerade ein bisschen zu schnell von den verschiedenen Sachen. Die haben es verdient, eingehender besprochen zu
werden. Ja, wir überlegen gerade, was noch Figuren sind oder was du als Figuren zählst, Herr Moderator.
Das Raumschiff.
Das Raumschiff hat eine Persönlichkeit.
Ja.
Und es spricht auch.
Ja.
Ja. Es gibt auch im Film diese wunderbare Szene, ich habe mit dem Schiff gesprochen und es hasst mich.
Das Raumschiff ist im Prinzip...
Slati Bartfass. Entschuldigung.
Oh ja, stimmt.
Oh, Slati Bartfass, ja.
Ja.
Bill Nighy in dem Film.
Mhm.
Ja, er ist halt, er entwirft Planeten, also er arbeitet auf Magrathea, ist einer von wie vielen.
Der ist Architekt oder so, dann.
Genau, ne? der ist Architekt und Designer für Planeten.
Hat einen Preis für Norwegen gewonnen.
Für die Fjorde.
Für die Fjorde, ja.
Also, es ist eher eine Nebenfigur, würde ich jetzt sagen. Also,
ja.
Das ist jetzt nicht so, dass der so wahnsinnig wichtig für die Handlung wäre.
Aber es ist schon witzig mit, wie heißen sie, das tut nichts zur Sache. Und dann irgendwann zugibt, ich heiße Slati Bartfass. Was? Ja, ich habe ja gesagt, es tut nichts zur Sache.
Das viel zu geil. Das ist, ja, wenn ich das so sehe, deswegen kommt man sich im Weltraum so unglaublich klein und unbedeutend vor. Nein, das ist normale Weltraumparanoia. Kriegt aber jeder.
Lasst uns über das Raumschiff sprechen. Die Heart of Gold, das ist im Prinzip nämlich auch eine eigene Figur.
Ja.
Da die Heart of Gold, das Raumschiff, hat einen Bordcomputer und im Gegensatz zu Marvin ist der Bordcomputer nicht depressiv, sondern
so, ja, nicht manisch, aber sehr gut gelaunt.
Extrovertiert.
Übermotiviert.
Ja.
Ich rechne das für euch, kein Problem.
Liebe Besatzung, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu sagen, dass zwei Atomraketen direkt auf uns zugeflogen kommen.
Was sollen wir tun? Ich empfehle Ausweichmanöver einleiten.
Das ist so geil.
Ja. Das Raumschiff ist unterwegs mit dem sogenannten unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive.
Der ursprünglich entwickelt wurde, um die, wie war das, die Unterhosenpartikel der Gastgeberin einen Schritt nach links zu teleportieren.
Ich lese mal einen kurzen Ausschnitt vor aus dem Wiki-Artikel Hintergründe zu Per Anhalter durch die Galaxis. Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive ist ein zentrales Thema des Romans. Dabei handelt es sich um einen Raumschiffantrieb, der die Bewältigung von gewaltigen Distanzen ohne Zeitverlust erlaubt. Der eigentliche Antrieb des Drives ist ein unendlich schneller Computer, der mit Unwahrscheinlichkeitsberechnungen beschäftigt wird. Der Trick besteht darin, möglichst etwas absolut Unwahrscheinliches, quasi unendlich unwahrscheinlich als Aufgabe zu stellen, sodass der Computer, der ja unendlich schnell ist, versucht, Unendliches sofort zu berechnen. Die Aufgabe, die dann zum Durchbruch der Leistung des Antriebes führte, war, wie unwahrscheinlich es sei, diesen unendlich Unwahrscheinlichkeitsdrive herzustellen. Das Raumschiff durchfliegt mit aktiviertem Antrieb praktisch jeden Punkt des Universums gleichzeitig. Außerdem wird die Reise häufiger von den absurdesten Zwischenfällen begleitet. Zum Beispiel löst eine Aktivierung des Antriebs die Entstehung des Lebens aus und eine andere sorgt dafür, dass das Schiff samt Besatzung auf Miniaturgröße geschrumpft wird und in Sefferts Jackentasche landet. Das passiert, da die Geschwindigkeit des Raumschiffs mittels Instochastik berechnet und von Unwahrscheinlichkeitsfaktoren bestimmt wird. Dadurch werden unwahrscheinliche Dinge auf einmal wahrscheinlich. Der Effekt hebt sich einige Minuten nach der Aktivierung auf, bla 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 bla.
Ja, da kann man sehen, das Schiff kann durch Null teilen.
Super krank. Im Buch wird auch beschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Unwahrscheinlichkeitsdrive aus Versehen erfunden wurde. Ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Irgendein Mathematiker hat ausgerechnet, wie viele endliche Unwahrscheinlichkeiten es gibt oder irgendwie sowas. Und nur dadurch, dass er das ausgerechnet hat, war plötzlich dieser Antrieb da. Und keine Ahnung, war jetzt beschissen erklärt, ist ein Buch auch nicht sehr viel sinnvoller erklärt. Und du kannst dann mit was auch immer.
Es ist eine ziemlich schräge Nummer auf jeden Fall.
Ja.
Der unendliche Unwahrscheinlichkeit. Herrlich.
Unendlich und unwahrscheinlich.
Ja, in einem Film ist es so, ich weiß gar nicht mehr, ob es in einem Buch auch so ist, dass das Problem mit dem Antrieb ist, dass man vorher nicht so genau sagen kann, wo man auskommt. Man ist, wie gesagt, überall gleichzeitig und landet mehr oder weniger zufällig dann an einem Punkt, es sei denn, man füttert diesen Computer eben mit sehr exakten Koordinaten.
Naja, das Ding ist halt, sie sagen ja immer, wo sie hinwollen. Sie sagen es dem Computer ja immer, aber dadurch, dass zum Beispiel, wo wollen sie hin? Nach
Magrathea.
Dadurch, dass aber keiner weiß, wo Magrathea ist, gibt er zwar immer Daten ein Magrathea, aber der Computer schmeißt ja immer in der möglichst unwahrscheinlichsten, trotzdem präzisesten Location raus.
Ja, aber es ist ja auch so, also diese Nummer mit den Atomraketen, die von Magrathea aus weggefeuert werden, dann aktivieren sie ja auch den Unwahrscheinlichkeitsdrive und bleiben aber am selben Ort. Nur, dass die Normalität bei den Raketen weg ist. Die ja, sind dann ja auf einmal ein Blauwal, ne, ein Pottwal.
Ein Pottwal und ein Primeltopf.
Und ein Primeltopf, ja.
Petunien.
Petunien, genau. Ja. Wo der Blauwal sich dann noch fragt.
Ich glaube, das war so, dass man eingeben musste, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich das Szenario einstellt, das sich ereignen soll. Und je genauer man das sozusagen berechnen konnte und diese Daten eingeben konnte, desto wahrscheinlicher war es im Umkehrschluss wieder, dass genau das passiert.
Fand ich im Film aber auch immer super, super dargestellt, wie die das immer zeigen, wenn das Raumschiff immer kommt und plötzlich, weiß ich nicht, eine Quietscheente, ein Donut, eine Bowlingkugel und dann Wollknäuel wird und dann im Endeffekt dann wieder das Raumschiff. Super geil.
Ja.
Mich weggeschmissen über diese Szene, wo die da als so Puppeteers, als so Wollknäuel da irgendwie Arthur dann auch irgendwie
auskotzt.
Ein riesener Ballen Wolle einfach nur ausgöbelt. Ich hätte mich wegschmeißen können.
Ja, oder eben, ne, wo sie zum ersten Mal darin landen, zufällig, weil genau, die fallen ja aus dem Vogonenschiff. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,0 und dann irgendwie so vier so Ziffern, dass zufällig genau die Telefonnummer von Trisha McMill in London damals war. Mit dieser Wahrscheinlichkeit landen die halt, oder materialisiert sich die Heart of Gold um die beiden herum, um Ford und Arthur. Und die sind dann erstmal ein Sofa. Da kommt dann auch dieser Spruch, Ford, ich glaube, ich bin ein Sofa. Und dann verhandeln die sich zurück, dann kommt ja dieser Spruch auch, wir haben wieder Normalität erreicht. Aber allein diese Nummer, ne? Es ist so unwahrscheinlich, dass das passiert und deswegen passiert's.
Genau deswegen, ja.
Ja. Der Unwahrscheinlichkeitsdrive ist schon relativ gefährlich, oder?
Ja, überleg mal, da kann es halt wirklich passieren, dass dich der Blitz beim Kacken trifft.
Ja.
Wenn ich irgendwo sonst, dann da.
Buchstäblich. Schöne
Beschreibung, ja.
Ja, das ist wirklich so.
Weil der Unwahrscheinlichkeitsdrive so unfassbar gefährlich und unzuverlässig und unberechenbar ist, gibt es im Anhalter-Universum noch was Besseres. Im Film wird das gar nicht erwähnt. Ich weiß nicht, in welchem der Bücher es vorkommt. Der Bistromatik.
Oh Gott, ist das geil.
Okay, erklär's uns.
Manu, kannst du uns den Bistromatik erklären?
Also dieser Antrieb ist im Prinzip zurückgeschrumpft auf die Szenen, die sich in einem italienischen Restaurant
ereignen.
Ja. Ja, ich bin völlig in diesem Ding. und zwar kann es sein, dass du halt einen Kellner falsch ansprichst und du wirst deswegen gedisst oder du wartest Ewigkeiten. Also du verlierst jegliche Empfindung für Zeit und Raum in einem italienischen Restaurant, weil alles um dich rum so unglaublich surreal ist und ohne aufeinander abgestimmt zu sein. Und auf diesem Prinzip basiert genau dieser
die Bistromatrix.
Ja,
der Antrieb. Der Douglas Adams hat hier auch geschrieben, dass der Bistromatik, die Berechnungen in einem Bistromatik beruhen auf der Erkenntnis, dass in Restaurants die Zahlen anderen Gesetzen folgen als anderswo. Auf den Rechnungen, die der Kellner dir gibt, herrschen andere mathematische Regeln als in der normalen Welt.
Ja. Das ist geil.
Und also ich zitiere kurz aus Das Leben, das Universum und der ganze Rest, Kapitel 8. Auf einem Kellner-Rechnungsblock, sagt es Latibatfass, prallen Wirklichkeit und Unwirklichkeit so fundamental zusammen, dass das eine das andere wird und innerhalb bestimmter Grenzen alles möglich ist. Angeblich ist im Rechenzentrum von Slatibatfas Raumschiff ein kleines italienisches Restaurant.
Ich
Diese Logiken in diesem Buch, die sind so fantastisch.
Vor allem das Schöne ist auch immer, dass du immer persönliche Erfahrungen höchstwahrscheinlich von Douglas Adams da ab aus solchen Sachen halt raushören
kannst. Ja klar, ja,
gerade wenn so ein Italiener irgendwo saß und so eine verquere, komische Rechnung gekriegt hat, die er sich nicht erklären konnte, aber Engländer, war Engländer, ne?
Ja.
Engländer, wie er dann halt ist, es wahrscheinlich einfach zu beschämt war, was zu sagen und es dann einfach wortkarg bezahlt hat.
Und ein Buch draus geschrieben. Ja. Ja. Was Engländer halt so machen, wenn sie angepisst sind. Die schreiben ein Buch.
Ja, Entschuldigung, genau. Ich hätte gerne die Rechnung. Ah, aber nächste Rechnung. Nimmst du diese? Aber da steht was völlig anderes. Ja, so ein bisschen mehr als da draußen. Ist kein Problem. Nimmst
du mit. Ist für die Bambini.
Gibst du bei die Finanzamte. Ist besser für dich. Ist für mich egal.
Ja, muss es sein eine Pastaria. Mein Name ist Alfredo De Gullo.
Genau, willkommen beim Rassisten-Podcast.
Bibidi Babidi. Schnubber, das heißt das nicht, dass du Italienisch kannst. Doch, Lois. Bibidi Babidi.
Wenn du nachher die Ramazzotti nicht die mindestens halbe Stunde auf die Klo verbringst, ist er nicht echt der italienische Ristorante.
Oh, darf ich
eine normale Tortelloni.
Darf ich noch eine meiner Lieblingslogiken aus dem Buch vorstellen?
Leute, immer her damit. Immer
Was ich damit. Ganz großartig finde, ist das Restaurant am Ende der Welt, am Ende des Universums. Weil als ich das Buch zum ersten Mal aufschlug, die sagen es ja am Ende des Films auch, und genau wie in dem Buch, wir fliegen jetzt zum Restaurant am Ende des Universums und du denkst halt, ach Mensch, cool, jetzt hat er wieder in seiner eigenen Logik ein lokales Ende des Universums. Nein. Auf dem Weg zu diesem Restaurant durchfliegt man eine Zeitschleife, die einem zu einem bestimmten Punkt des Abends dann, zum Höhepunkt des Abends, zum tatsächlichen Ende des Universums, also zur Vernichtung allen Seins bringt, wobei man durch eine Glaskuppel wunderbar zugucken kann. Und kurz bevor dieses Ende das Raumschiff erreicht, das Restaurant erreicht, wandert das Restaurant durch diese Zeitschleife wieder zurück und dann kann man es wieder betreten.
Ja. Geil.
Das heißt, es ist temporär am Ende des Universums. Das ist so ein unglaublicher Schwachsinn. Aber es muss das ist das Restaurant, das ist das Highlight. Dabei zuzugucken, wie alles Leben ausgelöscht wird.
Ja, Mann, ist doch der Hammer. Das würde ich mir sofort angucken.
Da sitzt halt auch nur die Prominenz rum und aus irgendwelchen Gründen dann. Ja, nee, relativ einfach, weil Safed People Brox dabei ist. Ja. Sitzen die dann halt eben auch da. Und da treffen sie auch diesen Rockstar, der in dieser Tote. Der
eine Toterhaltungsmaschine hat,
ja,
damit er keine Steuern zahlen muss.
Genau, ja. Aber trotzdem ein normales Leben führen möchte, weil das stand so in seinem Testament. Und deswegen halt auch in diesem Restaurant sitzt und sein Diener da ihn halt füttert, obwohl er tot ist. er war halt Sänger Sänger in Anführungszeichen, von einer Band, von der lautesten Band überhaupt.
Disaster Zone?
Genau, Disaster Zone.
Das Universum.
Die, also Teil der Show war es, ein Raumschiff in eine Sonne fliegen zu lassen. Der Planet, auf dem die gespielt haben, ist durch das Konzert immer zerstört worden. Also wahnsinnig gut.
Ja, die haben, die können bei ihrem Konzert selbst nicht anwesend sein, sondern die haben ferngesteuerte Instrumente. Also die Instrumente von denen liegen auf dem Planeten unten und die spielen die ferngesteuert aus dem Orbit praktisch. Und die Konzerte sind so laut von denen, dass die ersten, was weiß ich wie viele, 100.000 Reihen im Publikum immer sterben bei dem bei den Konzerten. Immer. Die Leute, trotzdem sind die immer ausverkauft.
Wahrscheinlich dann vorne die günstigen Plätze.
Ja. Die ersten 100.000 rein.
Ja.
Ich überlege mal, im Prinzip ganz vorne sitzen, nur um dir ein paar Instrumente anzugucken, die dich bald prinzipiell töten.
Herrlich, das ist...
Gut, Leute, jetzt wird's ernst. Wir kommen nämlich jetzt zu unserer ersten Vorleserunde.
Okay, alles klar.
Ich hole mir noch ein Bier vorher.
Tobi holt noch mal ganz schnell ein Bierchen.
Bringst du mir eins mit?
Bringst mir auch eins mit?
Ein kleines Päuschen vorher, oder?
Nee. Erste Pause bei uns immer erst bei 3 Stunden, Manu, das kennst du ja.
Ja, kein Thema.
Ja. Thema. Ich würde sagen, dass wir einfach so ein bisschen reihum, ne? Oh. Und zwar habe ich mir eines der geilsten Sachen jetzt rausgesucht im Anhalter-Universum, über das wir noch gar nicht... 4 Bier fürs Sägewerk.
Genau, ihr merkt, das ist hier halt wirklich live und wir haben halt tatsächlich, das ist sehr schöne Küche im Studio.
Ja.
Naja, fast. Daneben. Und unsere Freundinnen sitzen im Hintergrund und hören zu.
Und trotzdem müssen wir Bier holen.
Das liebe die Emanzipation. Ja.
Willkommen in Kack- und Sachgeschichten, der rassistische Shobi-Podcast.
Komm, wir machen
das. Deswegen haben wir das am Podcast, ne? So war das.
Das sind sowieso 50 Cent in die Macho-Kasse, mein Freund.
50 Cent in die Macho-Kasse.
Oh,
dann kriegst du aber eine Rassistenkasse.
Ja. Warum? Weil ich einen Curry-basierten Terminator mir ausgedacht habe.
I'm a curly-based Lobot! Give me TP for my Bangos!
Hast du dir die Folge angehört?
Ich hab jede Folge gehört.
Ah, es ist echt? So geil.
Geil. Ja, natürlich.
Wie er versucht, den Terminator nachzumachen, klingt wie ein Inder.
Wirklich, ja. I'm a Terminator.
Was hat das? Cybernetic Organism. I have tissue over metal endoskeleton.
But wait, don't worry. No problem.
Come with me if you want to live. Danke, come on my elephant. Have some curry.
I'm a curry-based robot.
Okay, das mit dem Nüchtern ist jetzt übrigens auch vorbei.
Gut, wir machen es uns bequem. Wir zünden das Lagerfeuer an, haben unser Bier geöffnet. Ah, Manu, möchtest du die schöne Runde öffnen? Und dann gehen wir so im Uhrzeigersinn weiter. Und zwar lesen wir euch, liebe Hörer, jetzt hier bei uns bei den Kack- und Sachgeschichten einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis vor.
Eingetragene Marke.
Eingetragene Marke. Und zwar geht es um den Babelfisch.
Babelfisch, Lebewesen. Der Babelfisch ist klein, gelb und blutegelartig und wahrscheinlich das eigentümlichste, was es im ganzen Universum gibt. Er lebt von Gehirnströmen, die er nicht seinem jeweiligen Wirt, sondern seiner Umgebung entzieht. Er nimmt alle unbewussten Denkfrequenzen dieser Gehirnströme auf und ernährt sich von ihnen. Dann scheidet er ins Gehirn seines Wirtes eine telepathische Matrix aus, die sich aus den bewussten Denkfrequenzen und Nervensignalen der Sprachzentren des Gehirns zusammensetzt. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch im Ohr augenblicklich alles versteht, was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird. Die Sprachmuster, die man hört, werden durch die Gehirnstrommatrix entschlüsselt, die einem der Babelfisch ins Gehirn eingegeben hat.
Nun ist aber verdammt unwahrscheinlich, dass sich so etwas so wahnsinnig Nützliches rein zufällig entwickelt haben sollte. Und so sind ein paar Denker zum Schluss gelangt, der Babelfisch sei ein letzter und entscheidender Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Die Argumentation verläuft ungefähr so. Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere, sagt Gott. Denn ein Beweis ist gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts. Aber, sagt der Mensch, der Babelfisch ist doch eine unbewusste Offenbarung, nicht wahr? Er hätte sich nicht zufällig entwickeln können. Er beweist, dass es dich gibt. Und darum gibt es dich. Deiner eigenen Argumentation zufolge nicht. Quod erat demonstrandum.
Ach du lieber Gott, sagt Gott, daran habe ich gar nicht gedacht und löst sich prompt in ein Logikwölkchen auf. Na, das war ja einfach, sagt der Mensch und beweist, weil's gerade so schön war, dass Schwarz gleich Weiß ist und kommt wenig später auf einen Zebrastreifen ums Leben. Die meisten führenden Theologen behaupten, dieser ganze Streit sei ein absoluter Humbug, aber da er hinderte Olon Carlu Pete nicht, ein kleines Vermögen damit zu verdienen, dass er ihn zum zentralen Thema seines neuen Bestsellers Na, lieber Gott, wie war's? Das war's dann wohl, machte.
Mittlerweile hat der arme Babelfisch dadurch, dass er alle Verständigungsbarrieren zwischen den verschiedenen Völkern und Kulturen niederriss, mehr und blutigere Kriege auf dem Gewissen als sonst jemand in der ganzen Geschichte der Schöpfung. Phänomenal, oder?
Also, ich erhebe mein Glas besten Dosenbiers. Auf diesen Text.
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine unfassbar schöne Erklärung für den Babelfisch. Und habe ich mir fast eingeschissen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hätte ich meine Unterhose fast benetzt im Kino, als ich diesen Babelfisch das erste Mal gesehen habe, wie er ihm den Arthur ins Ohr kriegt. Alter, das ehrlich? Sieht so geil aus.
Vor allem, ich finde die Idee, also diese Liebe für dieses Eck. Klären bei ihm, weil es ist ja eigentlich ein ganz einfaches Instrument innerhalb der Dramaturgie. Ne? Ja. Okay, ich hab eine Figur, die in fremde Welten kommt, wo es super unrealistisch ist, obwohl das ja ein wichtiger Teil des Buches ist, dass man sich gegenseitig versteht. Ich meine, das macht ja innerhalb von Hollywood-Filmen nicht mal Sinn, geschweige denn bei so Dingen wie Game of Thrones oder so, dass alle die gleiche Sprache sprechen. Ist recht unrealistisch. Okay, ich überlege mir was in meiner Sci-Fi-Welt. Es gibt ein Tier, das kann. Und beschreibt dann das so. Und das ist halt eben das, was diese Werke so ausmacht.
Vor allem auch gleich in diesen Superlativ halt einfach, weil ist ja schnell erklärt. Du steckst ihn dir ins Ohr, er ernährt sich von Hirnströmen, was er ausscheißt, ist das, was du wieder verstehst in deiner Sprache.
Hätte gereicht. Aber nein, man baut da noch einen Gegengottesbeweis. Ja, man
hängt
der darauf berührt, so dass man ihn bewiesen hat.
Genau, das ist so ein, wie so ein Zusatzartikel in Amerika, wenn die versuchen, Gesetze durchzubringen.
Ja, genau,
Aber da wird noch mit eingefügt, dann ganz kurz einfach, dass die Nicht-Existenz von Gott selber noch erklärt wurde. Logisch.
Ja, genau. Das allmächtige und allwissende Wesen hat übersehen, dass er tatsächlich existiert. Fantastisch.
Unglaublich. Super.
WZBW.
Ich finde diese Vorleserunde eigentlich ganz schön, oder? Sollen wir noch eine machen?
Oh, super gerne.
Ja.
Ich habe nämlich hier gerade noch mal rausgesucht. Wir haben jetzt schon über ihn gesprochen, aber ich finde, das ist trotzdem so toll, dass man das noch mal zitieren muss. Und zwar die Erklärung im Buch für den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ja, wer möchte anfangen?
Der Gast.
Wieder Manu.
Okay.
Du machst das so geil, oder?
Ja.
Ich habe schon ein bisschen so einen Ständer gekriegt, als er das gerade vorgelesen hat.
Oh, da lese ich es noch.
Man
noch.
Merkt, in welcher Branche du deine Vertonungen machst.
Pornobuchbranche. Was willst du dafür haben, wenn du abends einfach neben meinem Bett sitzt und mir vorliest, bevor ich einschläfe?
Ich sag dir einfach nachher meinen Tagessatz und dann...
Das machen wir schon. Aber ja. vielleicht
mir die Mailbox.
Ich lese gerade.
Das ist die meistgefragte Frage natürlich.
Weil ich lese gerade zum ersten Mal tatsächlich Shame on Me, die unendliche Geschichte. Und ich glaube, ich fände das sehr schön, wenn du die mir vorlesen würdest.
Ist, glaube ich, schön, ja.
Ja.
Guck, es gibt doch heutzutage, legt er doch einfach dein Telefon neben das Bett ganz laut und er liest einfach immer ins Telefon.
Ja, aber dann ist der Klang nicht so schön, als wenn er neben mir sitzen würde.
Ich schneide nach der Podcast-Folge hier sowieso die ganzen anderen Wichser auch mich raus und verwurste Manu dann und verkauft das dann für viel Geld an deine Kunden, für weniger Geld. Wenn du für einen Kunden
Sprachsynthese, super.
Ich wollte gerade sagen, wir nehmen nicht eigentlich nur Texte von dir auf, damit wir wissen, mit dem wir dann wieder komplette KI mit deinen Worten füttern können.
Wenn du irgendeine Sprachkacke für 1000 Euro für einen Kunden verkaufen willst, mache ich es für 990 Euro und schick den dann halt so eine File. Hier ist der neue Wohnwagen von Marke XY, die merken den Unterschied nicht.
Niemals.
Das sind
niemals.
Kunden.
Ey, kannst aber auch einfach Siri erzählen lassen und runterpitchen, das kann man auch gleich raus.
Ein bisschen langsamer machen alles. Und schon
genau. Und bei der Änderung, wenn sie dann sagen, ja, können Sie das vielleicht noch ein bisschen anders sprechen? Ja, klar, den Regler einmal hoch und wieder runter. Das ist genauso klingt wie vorher. Vielen Dank, viel besser.
Ja,
ob das wirklich so ist, das ist wirklich so.
Ja, ich wollte sagen, genau so ist es doch in unserer Branche dann auch.
Ja,
Richard, kannst du das ein bisschen, kannst du das Bild noch ein bisschen anders machen? Wie denn? Ja, so mehr links. Es ist von vorne fotografiert. Wie soll ich es denn mehr links machen?
Ich habe das schon so oft im Schnitt gemacht. Kannst du das Bild ein bisschen länger machen? Ja, klar. So, Trim-Modus an, Bild ein bisschen länger. Also kurz, Trim-Modus wieder aus. Kurz guck, bisschen zu lang. Und schieb's auf die exakt gleiche Stelle wie vorher zurück, weil ich meinen Schnitt natürlich so behalten will, wie ich den hatte. Ja, viel besser.
Du Wichser.
Das habe ich mindestens einmal pro Abnahme.
Alter, das ist, was ich gemacht habe, als ich gekellnert habe auch. Und einer irgendwie kam mir, das ist an dem Essen nicht okay. Bin ich kurz rausgegangen mit dem Teller, hab das mit einer Gabel kurz ein bisschen anders hingeschoben und wieder hingegangen. Nach 10 Minuten. Und dann haben die das wieder genommen. Also, ne.
Ja, es gibt Traumatik.
Es gibt wirklich sehr viele Leute, die wirklich nur meckern des Meckerns wegen. Und gerade bei Abnahmen, ich kann das mal verstehen, wenn du jetzt so ein Redakteur bist, der von, sagen wir mal, ich nenne eine fiktive Stadt, wo ein Sender sitzt, über den wir nicht reden,
Mainz.
Ja? Und dann kommt da jetzt jemand aus Mainz nach Hamburg, setzt sich dahin, guckt sich eine Dreiviertelstunde lang irgendeine Doku an und findet die gut, aus irgendwelchen Gründen. Und sagt dann, als ob der dann sagt, ja, nee, super, ich fliege jetzt wieder zurück nach Mainz. Danke für die Dreiviertelstunde. Nee, da muss ja natürlich erstmal eine Stunde und zwei gesprochen werden darüber. Mhm. Im Endeffekt, dass nichts geändert werden muss, aber es muss diskutiert werden, dass man hätte ändern können. Ich kann das verstehen.
Ich hab früher im Kundenservice hier Telefon ja auch gemacht, ne? Total geil, wenn dann Kunden auch irgendwie 20 Minuten an der Warteschleife hängen, gehen die davon aus, sie haben das Recht, mit dir jetzt 20 Minuten auch zu reden, auch wenn das Problem so banal ist, dass es in 20 Sekunden geklärt ist. Aber nein, die wollen dann 20 Minuten gehört werden. Und wenn es so 20 Minuten lang anbrüllen ist.
Ich hab übrigens, nee, komm, jetzt schweifen wir ab.
Ein wenig, nur ein bisschen.
Ich wollte jetzt gerade über eine sehr nette Kundenbetreuerin reden, die ich letztens
gehört habe. Über was war jetzt das Thema der aktuellen Folge?
Kundenbetreuung. Jedenfalls.
Wir wollten über den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive nochmal unsere kleine Vorleserunde machen und ich freue mich jetzt schon wieder auf Manus Ständerstimme.
Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive. Hast du gerade wirklich dein Mikrofon Richtung Ständer? Naja, egal. Nee, ich fang nochmal an, ja?
Wenn ich mich zurücklehne und andere reden,
so, deshalb.
Dann, ich dachte, dann so. Mache ich den Mikroständer immer so ein bisschen runter. Das war als Zufall, dass es in Richtung meines Gemächts geht.
Ja, ja. Alles klar.
Wieso sollte ich mein Mikro an meinen Bimmel halten?
Vielleicht macht er Geräusche, wenn er wächst.
Wolltest du nicht mal hören, wie dein Sack klingt?
Was würde mir das bringen, dass ich mein Mikro an meinen Bimmel halte?
Vielleicht quietscht er ja, wenn er sich so aufstellt. So.
Ja, vielleicht ist das bei dir wie bei Stafford, der einfach nur des Scheins wegen einen zweiten Kopf hat, dass einfach die Hörer mitbekommen. Naja, lass mal das. Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive ist eine neue hinreißende Methode. Entschuldigung, hinreißende Methode, bitte schneiden, riesige interstellare Entfernungen ohne das ganze langweilige Herumgehänge im Hyperraum in einem bloßen Nichtzigstel einer Sekunde zurückzulegen. Entdeckt wurde er durch einen glücklichen Zufall. Zu einem brauchbaren Antrieb weiterentwickelt wurde er dann von galaktischen staatlichen Forschungsteam auf Damogran. Mit diesen fiktiven Sachen habe ich es irgendwie.
Ja,
das ist schwierig. Ich möchte nicht weiterlesen.
Machen wir ein Stück weiter, Manu.
Okay.
Die Thema-Rolle ist...
Und überlegt euch die Frau.
Ich wurde gerade mit dem hölzernen Penis bedroht.
Leute, das ist für Lau jetzt gerade, was ihr hier hört.
Was ist denn in der gebotenen Kürze die Geschichte seiner Entdeckung? Das Prinzip, kleine Mengen unendlicher Unwahrscheinlichkeit herzustellen, indem man einfach die Logikstromkreise eines Submeson-Gehirnstyp Bammelveni 57 mit einem Atomvektorenzeichner koppelte, der wiederum in einem stark braunschen Bewegungserzeuger hing, sagen wir mal einer schönen heißen Tasse Tee, war natürlich allenthalben bekannt und solche Generatoren wurden oft dazu benutzt, auf Partys Stimmung zu machen, indem man analog zur Interministeriumstheorie all
Indeterminismustheorie.
Das ist aber echt weit weg, der Bildschirm, so. Ich bin ein bisschen schwersichtig. Alle, also, sagen wir mal, in der man analog der
Indeterminismustheorie.
Danke. Alle Unterwäschemoleküle der Gastgeberin plötzlich einen Schritt nach links machen ließ. Viele berühmte Physiker sagen, sie könnten nichts von all dem vertreten, zum Teil, weil es eine Herabwürdigung der Wissenschaft darstellte, vor allem aber, weil sie zu solchen Partys nie eingeladen wurden.
Etwas anderes, was sie nicht ertrugen, war das dauernde Scheitern ihrer Bemühungen, einen Apparat zu bauen, der das unendliche Unwahrscheinlichkeitsfeld erzeugen könnte, mit dem ein Raumschiff die irrwitzigen Entfernungen zwischen den entlegenen Sternen in 0, nix zurücklegen würde. Und so verkündeten sie schließlich mürrisch, so einen Apparat zu bauen sei im Grunde genommen unmöglich. Darauf stellte ein Student, der nach einem besonders erfolglosen Tag das Labor aufsuchen sollte, folgende Überlegung an. Wenn, so dachte er bei sich, so ein Apparat im Grunde genommen unmöglich ist, dann ist das logischerweise eine endliche Unwahrscheinlichkeit. Ich brauche also nichts anderes zu tun, als genau auszurechnen, wie unwahrscheinlich ein Apparat ist. Dann muss ich diese Zahl in den endlichen Unwahrscheinlichkeitsgenerator eingeben, ihm eine Tasse wirklich heißen Tee servieren und ihn anstellen.
Klar. Das tat er und fand zu seinem großen Erstaunen, dass es ihm einfach so aus der hohlen Hand gelungen war, den lange gesuchten unendlichen Unwahrscheinlichkeitsgenerator zu erfinden. Sein Erstaunen war freilich noch größer, als er, kurz nachdem er von der Galaktischen Institut mit dem Preis für äußerste Gerissenheit ausgezeichnet worden war, von einer rasenden Horde berühmter Physiker gelyncht wurde, die schließlich dahinter gekommen waren, dass das Einzige, was sie wirklich nicht ertragen konnten, ein Besserwisser war.
Sehr gut.
Juhu, falscher Podcast hier.
Eine Horde rasender Physiker.
Unwahrscheinlich, weil hast du mal Physiker gesehen? Die können nicht rasen.
Sehr gut. Du weißt, dass mega viele von unseren Hörern Physiker sind.
Ja,
ja.
Ja, dann soll einer nach Hamburg kommen.
Leute ausgeschlossen.
Dann soll einer nach Hamburg kommen von denen und mir aufs Maul hauen, echt.
Liebe Physikerhörer, wann wart ihr zuletzt in einem rasenden Mob unterwegs? Schreibt uns doch bitte mal an.
Wütend.
Schönes Bild. Was sind die auf der Straße mit Also
nicht mit Fackeln und vor so brennenden
Phosphorstab.
Nee, mit diesen übergroßen Linealen aus der Schulzeit. Diese Kreide-Geodreiecke.
Mit Mikroskopen.
Werft die Granaten.
Ja, herrlich. So mit zerrissenen Kitteln und so selbstgeflickten Brillen, damit es auch aussieht wie der Physiker-Mob halt, ne? Und sobald dann man eine schöne Frau vorstellt, haben sie alle sowas von die Hose voll, dass sie nicht mehr.
Es gibt im Anhalter Galaxis gibt es auch eine Verschwörungstheorie, und zwar die sogenannte Kugelschreiber-Theorie. Die hat ein Student der Universität von Maxi Megalon aufgestellt. Die Theorie besagt, dass alle Kugelschreiber, die plötzlich unauffindbar verschwinden, sich in einem unbeaufsichtigten Moment auf die Reise zu einem kugelschreiberoiden Planeten machen, um dann dort zu leben. Dieser Student behauptet, diesen Planet gefunden zu haben und eine Zeit lang als Fahrer einer kleinen Kugelschreiberfamilie gearbeitet zu haben. Und genau, da gibt es dann irgendwo im All so ein riesen Konglomerat von Kugelschreibern, die eine eigene Zivilisation aufgebaut haben.
Pass auf, zwei.
Entschuldigung, mach du zuerst.
Ich wollte nur sagen, das ist genial. Ich wollte gerade sagen, genau, zwei Dinge. Ja, das stimmt.
Ey, das
als unfassbarer Verlierer von Kugelschreibern, ja, das stimmt, sofort unterschreibe ich. Das ist die logischste Erklärung, die es gibt. Ja, eben, das ist halt das Ding.
Der Mann stellt die richtigen Fragen.
Ich kann es nur öffentlich kundtun, er hat recht. Und die andere Sache ist, ich habe es leider vollkommen vergessen gerade. Ah ja, genau. Die andere Sache ist, überleg dir das mal, das ist so ein unfassbarer Blödsinn. Logischer Blödsinn, aber Blödsinn. Aber es muss so viele, unglaublich viele Menschen geben, die genau diese Art von Blödsinn halt unglaublich geil finden. Naja. Weil sonst wäre das nie so erfolgreich geworden.
Sagen wir es mal so, wir nehmen ja Dinge, die in Büchern und Filmen und Games passieren, ja für bare Münze. Ne? Also müssen wir jetzt akzeptieren, dass nicht nur dieses Buch existiert, also der Bahnhalter durch die Galaxis, sondern eben auch diese Verschwörungstheorie mit den Kugelschreibern, die Richard schon sagt, höchstwahrscheinlich sogar realistisch. Das macht super wenig Sinn.
Höchstwahrscheinlich. Du bist schon so ein bisschen im Duktus jetzt der Anhalter schreibt.
Genau, ja. Und jetzt frage ich aber, wenn jetzt ein Kritiker vor mir steht und mir sagt, Herr Angeneister, diese Theorie mit den Kugelschreibern macht aber wenig Sinn. Das ist keine anerkannte Verschwörungstheorie. Sie ist so nicht genehmigbar oder so, ne?
Es ist nicht evidence-based.
Genau. Dann würde ich jetzt die Gegenfrage stellen, ach so. Inwiefern ist das denn dümmer und oder sinnloser als zum Beispiel die Theorie, der Verschwörungstheorie der Reptilioiden?
Du kannst SpongeBobs Nicht-Existenz nicht beweisen.
Genau. Nee, vor allem, weißt du, es gibt ja diese Verschwörungstheorie, da kommen wir auch irgendwann mal in dem Premium-Feed nochmal zu, dass es Leute gibt, die glauben, dass Führungspersönlichkeiten Echsenmenschen sind.
Mit
ganz grob.
Ja.
Ganz, ganz grob, ja. Und das meinen die ernst. Das glauben die wirklich, dass das Leute wie das Angela Merkel zum Beispiel eigentlich eine Echse ist.
Mhm.
Eine anthropomorphisierte Echse ist.
Ja.
Das finde ich noch schwachsinniger als ein Planeten voller Kugelschreiber. Dementsprechend, nach Occams Rasiermesser, ist das wahrscheinlich wahr als das mit den Reptilien.
Ist aber auch eine Verschwörungstheorie, tut keinem weh. Die tut
doch
weh.
Dem Kugelschreiberbesitzer.
Nee, ganz ehrlich, mir tut das nicht weh. Ich bin eher froh zu wissen, dass es meinen Kugelschreibern offensichtlich gut geht.
Oh, das stimmt.
Und irgendwo im Space rumfliegen.
Es gab Kugelschreiber, die ich wirklich gerne mochte. Ich habe noch nie einen Kugelschreiber länger als 2 Stunden gekannt. Aber
das Ding ist halt einfach so, jeder, der mich kennt, jeden Kugelschreiber, den ich länger besitze, der wird früher oder später gegessen. Von daher
ist es gut, dass die Kugelschreiber?
Ich kau so lange auf denen herum, tatsächlich, bis sie kaputt gehen.
Oh, das mache ich mit Bleistiften. Ich kann, also das habe ich in der Grundschule, habe ich die wirklich gegessen, wenn du so willst.
Ja
also, das erklärt so deine Figurprobleme.
Das ist eine Bleianlagerung. Das ist,
was ich im Körper abbaue, du.
Und Blei ist furchtbar ungesund, ne?
Ja, es ist
richtig. War ja kein Blei mehr zu unserer Zeit.
Das stimmt, das stimmt.
Zu eurer Zeit.
Ach Quatsch.
Zu deiner Zeit schon noch.
Da war noch Uran drin. Also, ja. Ich bin aus dem Osten, das war schwarz angefärbter Kork.
Damals, als die Leute bei Instagram noch ihre Backenbärte per Holzschnitt gepostet haben.
Genau, als ich damals in der 4. Klasse sag, mein Backenbart zurbelte. und mit meinem Uran- und Blei gefüllten Stift schrieb.
Ich war ein ziemlich ekelhaftes Kind.
Sprechen wir doch mal über die fiese Alien-Spezies im Anhalter-Universum.
Die Vogonen.
Ich liebe sie. Also ich hasse sie eigentlich, weil sie verkörpern alles, was ich hasse, nämlich und jeder eigentlich im Universum hasst Bürokratie.
Ja. Manu, Manu, wie würdest du die Vogonen und, einem Unwissenden vorstellen?
Der Vogon ist die extrapolierte Version eines dicken, fetten Beamten, der nichts Besseres zu tun hat, als jede Anweisung mit mindestens 50 Durchschlägen zu machen. Also so ähnlich wie das bei Asterix und Obelix mit diesem Passierscheinnummer,
wie war das? Passierschein A38. Das Haus, das Bekloppte macht.
Es passiert nichts, indem es nicht fünfmal beglaubigt und mit Durchschlag und sonst was nochmal bestätigt wurde, um es dann nur nochmal zu verlieren und dann wieder zu finden und dann zu vernichten und wie auch immer. Also,
ja, stimmt. Und dann die Frist immer ablaufen zu lassen, um es dann in letzter Sekunde doch noch beglaubigen zu lassen.
Ganz genau, ja. Und dann geht alles ganz schnell. Und nebenbei haben die Vogonen einen Hang zu Dichtung, Lyrik. Mhm.
Der unglaublich schlecht ist, weil es sich nicht reimt, ne?
Ja, also, wie war das? Die drittschlechteste?
Mhm. Die schlechteste ist irgendeine Frau in Sussex.
Genau, ja. Die zweitschlechteste ist so mies, dass es dass es mal jemanden gab, der während er das Gedicht hörte, sein eigenes Gesicht gegessen hat.
Ja, genau. Ja, und dann kommt die Dichtkunst der Vogonen.
Ja. Ist wie bei den Dinos.
Die innere Blutungen auslöst übrigens.
Ja. Ist wie bei den Dinos. Soll ich meinen Kopf essen? Ich schaff's schon bis zur Unterlippe.
Manu hat sich auf die Aufzeichnung unserer heutigen Folge so gefreut, dass er mir sogar im Vorfeld, und das war schon vor ein paar Wochen tatsächlich, als wir darüber geschrieben haben, dass er im Vorfreudeanfall eines einzigen Bonjour-Tropfens seiner sprecherischen Fähigkeit mir...
Sehr schön ausgedrückt, Fred, Chapeau.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade satzbaumäßig korrekt war, aber es klang super geil.
Ich wollte gerade sagen, ich bin immer noch Kinnlade unten.
Hat er mir ein Vogonengerät-Gedicht vertont. Und da hören wir ganz kurz rein.
O zerfletterter Grundwanzling, dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Grupp, ich beschwöre dich, mein punzig Turteldrom, und drängel reif ich mich mit krinken Bindelwördeln, denn sonst werd ich dich rendern in deine Gobberwarzen mit meinem Börgelkranze. Wart's nur ab.
Das ist so geil wie
Ich konnte das übrigens nur machen, weil bei uns direkt im Haus ist sowohl ein Arzt als auch eine Apotheke. Die hat ich vorgewarnt, ja, und die haben mich auch wieder fit gemacht.
Du saßt doch die ganze Zeit im EKG währenddessen. Ja, ja.
Als in dem Vogonenraumschiff die Vogonen foltern mit dem Vortragen dieser Lyrik ihre Feinde. Und im Film wird das wahnsinnig schön dargestellt, wie Ford Prefect wirklich so spastische Anfälle kriegt, ja, als dieses Gedicht vorgelesen hat.
Aber, Entschuldigung, ich glaube, dass die Vogonen tatsächlich gar nicht registrieren, dass sie ihre Gefangenen foltern damit. Sie haben nur die Erfahrung gemacht, wenn sie ihre Gedichte vortragen, dann sagen ihre Gefangenen oft die Wahrheit.
Ah!
Ja. Ja. Das sie glauben eher, dass es aus Freundlichkeit und aus Anerkennung der Dichtkunst geschieht. Dass die aber die Höllenqualen erleiden, das ist denen, glaube ich, gar nicht bewusst.
Auf der anderen Seite müssen sie das auch machen, weil die Vogonen sind dafür bekannt, im ganzen Universum die schlechtesten Schützen zu sein.
Ja, auch das noch.
Auch das, ja. Ja, auch
das. Die sind so unfassbar schlecht im Schießen. Ich glaube, das wird sogar auch einmal ausgeführt, dass sie es nicht mal schaffen würden, ich glaube, irgendwie den Fuß eines Elefanten nicht mal aus nächster Nähe zu treffen oder irgendwas. Keine Ahnung. Das sind
so die Stormtrooper des Anhalter-Universums.
Ja, wirklich.
Das sind so große Fettsäcke, so Klump-Klump-Klump-Typen. Im Film super lustig mit diesen Sadomaso-Anzügen, ja, die da tragen.
Ja, aber auch generell auch der Chef von denen, der halt so, diese erste Szene, die du von ihm siehst, ist halt nur sein Mund. Und der sieht wirklich aus wie so eine fette, leicht behaarte, weil er auch so lange Chinesen-Meisterartige langen Haare links und rechts wegstehen hat im Gesicht. Sieht aus wie so eine richtig fette, unangenehme Schwiegermutter.
Ja. die Vogonen sind, so glaube ich jedenfalls, Douglas Adams ja, Interpretation von Beamten.
Ja.
Was ihn noch sympathischer macht.
Also was sagt Ford Prefect in dem Film? Ja, die Figuren, sie verwalten praktisch alles.
Sie fliegen durchs Weltall mit so gigantischen, großen, würfelförmigen Raumschiffen, fast wie die Borg.
Ja.
Und bauen die vogonische Bauflotte, die ja die Erde sprengt. Im Film auch wirklich super cool dargestellt.
Ja, oh ja. Ja, das sieht wirklich richtig cool aus.
Ja.
Ich finde das geil, wie die Erde halt gesprengt wird.
Auch das nur wupp und dann ist sie weg. Mit diesem Song und jedes Mal diesen Schnitt raus.
Ja.
Sehr schön gemacht.
Fast schon Emmerich-esk.
Ja. Nee, wenn du Emmerich-esk hättest, dann hättest du jeden einzelnen Tod, jedes einzelne Menschen mit einer riesigen Welle gesehen.
Weil das Ding ist nämlich, wenn die Erde mal untergeht und wenn es durch die Sprengung der Erde durch eine intergalaktische Autobahn ist, nee, Umleitung, ne? Intergalaktische Umleitung.
Umgehungsstraße.
Wenn es das ist, dann gerne so. Weil du siehst ja wirklich, innerhalb von einer Sekunde ist die Erde einfach verpufft. Ist einfach weg.
Das ist aber so schön. Also ich muss jetzt wirklich ganz großes Lob an dieses Filmteam, vor allem an den Cutter, der das so schön geschnitten hat. Auch dieses mit dem, wie der Vogone da steht und halt so erzählt, bla bla bla, sie hätten Einspruch erheben können, das lag schließlich monatelang aus, das Dokument, dass die Erde gesprengt wird, warum beschweren sie sich? Und das immer unterschnitten mit Menschen an irgendwelchen Orten.
Die schreien.
Nee, du siehst gar keine Menschen, du siehst nur die Orte und Schreie im Hintergrund. Ja. Und dann weg.
Das schneiden so nach Neu-Delhi, nach London, nach New York.
Aber du hörst immer nur Schreie. Du siehst den Himmel mit den Vogonschiffen und Schreie. Das ist super geil. Als würden 7 Milliarden Menschen gerade schreien.
Ich hab hier noch Details gefunden zu der Dichtkunst. Hier, die Vogonen gelten hier als drittschlechteste Dichtkunst. Als zweitschlechteste Dichtkunst ist in der Erzählung die der Asgoten von Kria bezeichnet, während der Rezitation des Gedichts Ode an einen kleinen grünen Kittklumpen, den ich eines Sommermorgens in meiner Achselhöhle fand, durch ihren Dichterfürsten Gruntos den Aufgeblasenen, starben 4 seiner Zuhörer an inneren Blutungen und der Präsident des mittelgalaktischen Kunstklauber Klaubeirats kam nur deshalb mit dem Leben davon, weil er sich eines seiner Beine abknabberte. In einem letzten verzweifelten Versuch, Kunst und Kultur zu retten, stülpte sich der Darm des Dichters nach oben und erwürgte sein Gehirn.
Oh Gott, ey, ich glaube, ich muss die Bücher eigentlich nur wieder lesen. Weil das, was ihr gerade hört von Tobias, genau dieselbe Reaktion hatte ich auch, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe.
Ja. Die schlechteste aller Dichtungen geht zusammen mit ihrer Schöpferin Paula Nancy Milestone Jennings aus Essex bei der Vernichtung der Erde unter. Mehr wird darüber nicht gesagt.
Das macht die Vogonen eigentlich auch automatisch auf Platz 2, oder?
Ja, eigentlich ja. Ey, das ist so unglaublich witzig.
Mann.
Wie diese Nummer, dieser Drink, dieser Shot, der pangalaktische Donnergurgel.
Der klingt, der sich anfühlt, als würde einer dein Hirn mit einem Goldbarren rausdrehen.
Ja, mit einem in Zitronen getränkten, mit Zitronenscheiben eingewickelten Goldbarren das Gehirn rausprügeln. Ja.
Ja. Geil. Richtig geil. Ja, siehst du, und deswegen sag ich ja, das ist so eine.
Guck mal hier, das Rezept. Er hat das Rezept
gefunden. Ja, ich habe hier das Rezept gefunden.
Lies es mal vor.
Man nehme den Inhalt einer Flasche alten Yangsgeist, man füge einen Teil Wasser aus den Meeren von Santragius 5 hinzu. Oh, dieses santragianische Meerwasser. Oh, diese santragianischen Fische. Man lasse 3 Würfel arkutanischen Mega-Gin in der Mischung zergehen. Sie muss gut gefroren sein, sonst verfliegt das Benzin darin. Nun lasse man 4 Liter falianischen Sumpfgas hindurch perlen, zur Erinnerung an all die glücklichen Anhalter, die vor Freude in den Sümpfen von Falia starben. Über einen umgedrehten Silberlöffel lasse man einen Teil qualaktinischen Hyperminzextrakt tröpfeln, der nach allen dunklen, zu Kopf steigenden qualaktinischen Zonen duftet, zart, süß und mystisch. Man werfe den Zahn eines allogianischen Sonnengetiers hinein, schaue zu, wie er sich auflöst und sich der Feuer des allogianischen Sonne tief im Herzen des Drinks verteilt. Zum Schluss eine Olive. Trinken aber sehr vorsichtig.
Okay. Ja, das. Oh, da fällt mir ein, kannst du mal die Erklärung dafür suchen, warum Ford immer Belgien sagt als Schimpfwort?
Belgien?
Ja, also Ford sagt, das macht er übrigens auch im Film, aber da geht es super unter. Der sagt einmal so, Belgien. Das wird im ersten Buch erklärt. Das ist, der kommt ja von Beta Geuze 4 oder so. Und da ist das halt ein Schimpfwort. Das ist gleichbedeutend mit Scheiße im Prinzip. Also das sagen die zum Fluchwort.
Okay.
Muss mal gucken, ob du es findest. Aber das ist halt echt mega geil.
Sorry. Was hat Friedrich gefunden? Belgien ist nicht zu verkaufen. eBay stoppt Auktion.
Ja, da wurde bei eBay tatsächlich mal versucht, Belgien zu versteigern.
Ich dachte immer nur, die EU verkauft Griechenland irgendwann mal bei eBay.
Kommen wir zu einer der wichtigsten Technologien und einer der heftigsten Waffen im Anhalter-Universum, das Handtuch.
Bam, bam,
wir machen wieder eine kleine schöne Vorlesungsrunde. Diesmal fängt Tobi an, würde ich sagen.
Ich möchte das einleiten mit einem Zitat aus dem Film. Mit dem, Arthur, hast du denn auch dein Handtuch dabei? Werde ich es denn brauchen? Das brauchst du immer.
Selbiges, übrigens für alle, die mal Hamburg besuchen, selbiges gilt hier für Kondome.
So, ein Handtuch, heißt es da, ist ungefähr das Nützlichste, was der intelligente Anhalter besitzen kann.
Der interstellare Anhalter besitzen kann.
Einmal ist es von großem praktischen Wert. Man kann sich zum Wärmen darin einwickeln, wenn man über die kalten Monde von Jaglan Beta hüpft. Man kann an den leuchtenden Marmorsandstränden von Santraginus
5 ja, aber den eigenen Namen sind wir nicht so.
Die müssen schon ausgesprochen werden. Santraginus 5 darauf liegen, wenn man die berauschenden Dämpfe des Meeres einatmet. Man kann unter den so rotglühenden Sternen in den Wüsten von Karkrophon darunter schlafen. Man kann es als Segel an einem Minifloß verwenden, wenn man den trägen, bedächtigen Strömen Mothfluss hinuntersegelt. Und nass ist es eine ausgezeichnete Nahkampfwaffe.
Man kann es sich vors Gesicht binden, um sich gegen schädliche Gase zu schützen oder dem Blick des gefräßigen Plapperkäfers von Thrall zu entgehen. Ein zum Verrücktwerden dämliches Vieh, es nimmt an, wenn du es nicht siehst, kann es dich auch nicht sehen. Bescheuert wie eine Bürste, aber sehr, sehr gefräßig. Bei Gefahr kann man sein Handtuch als Notsignal schwenken und sich natürlich damit abtrocknen, wenn es dann noch sauber genug ist.
Was jedoch noch wichtiger ist, ein Handtuch hat einen immensen psychologischen Wert. Wenn zum Beispiel ein Strack ist gleich Nicht-Anhalter, dahinter kommt, dass ein Anhalter sein Handtuch bei sich hat, wird er automatisch annehmen, er besäße auch Zahnbürste, Waschlappen, Seife, Keksdose, Trinkflasche, Kompass, Landkarte, was?
Bindfadenrolle,
Insektenspray, Regenausrüstung, Raumanzug und so weiter und so weiter. Der Strag wird dann dem Anhalter diese oder ein Dutzend andere Dinge bereitwilligst leihen, die der Anhalter zufällig gerade verloren hat.
Der Strag denkt natürlich, dass ein Mann, der kreuz und quer durch die Galaxis trampt, ein hartes Leben führt, in die dreckigsten Winkel kommt, gegen schreckliche Übermächte kämpft, sich schließlich an sein Ziel durchschlägt und trotzdem noch weiß, wo sein Handtuch ist. Eben ein Mann sein muss, auf den man sich verlassen kann. Daher der Satz, der ins Anhalter-Jargon übernommen worden ist. Hey, hast du den Hoopy Ford Prefect gesasst? Das ist ein Fruit, der weiß echt, wo sein Handtuch ist. So. Sassen sind gleich Wissen, Durchblicken, Treffen, Sex haben.
Sex haben mit.
Hobby, ein echt irrer Typ. Fruit, ein total irrer Typ.
Ja.
Total echt irrer Typ.
Also, Mann, ey. Also hey. Übersetzt heißt das, hey, hast du den total echt irren Typ Ford Prefect gewusst? Oder gefickt?
Hattest du mit Ford Prefect Sex?
Das ist ein total echt irrer Typ, der weiß echt, wo sein Handtuch ist.
Hast du den Hoopy Ford Prefect gesagt? Das ist ein Fruit, der weiß echt, wo sein Handtuch ist. Ja. Supergeil. Im Film wird das ja auch toll gezeigt, wie er sein Handtuch als Nahkampfwaffe gegen die Vogonen benutzt. Ja.
Er hat ein Handtuch! Hilfe! Der macht da recht... Also der Mos Def, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, von dem ich gerade nicht weiß, wer das ist, die haben das ganz schön umgesetzt. Also im Hintergrund macht er immer irgendwas mit diesem Handtuch. Also er benutzt es tatsächlich auch. Also zumindest der Ford Prefect, der Arthur Dent, rennt die ganze Zeit eigentlich nur damit in der Gegend.
Ja, der hat es aber um den Nacken hängen.
Ja. Als sie auf Magrathea, können wir gleich drüber sprechen, sind und es super kalt ist, benutzt auch Arthur es als Schal. Ist mir heute im Film aufgefallen.
Stimmt.
Ja. Machen wir eine kurze Pause?
Ja, gerne.
Ganz kurze Pause?
Gerne. Sehr, sehr gerne.
Dann kraulen wir unsere Gobberwarzen.
Dafür gehe ich aber auf Toilette.
Super, and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear, you may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you.
So long and thanks for all the fish.
So bad that it must come to this. We try to warn you all the time.
So long, so long, so long, so long.
And thanks so for long, all the so fish.
Ja, aber ganz nebenbei, warum stoßen wir eigentlich mit Dosen an? Hört man das? Das ist so, wie wir könnten auch mal wieder ins Mikro nicken.
Weil wir asoziale sind. Manu, hast du noch was von dem Schnupftabak eigentlich?
Ja.
Hier, das eines der Bücher, welcher Teil ist das, heißt, der vierte Band heißt Mach's gut und danke für den Fisch. Denn wie sich herausgestellt hat, sind die intelligentesten Spezies auf dem Planeten Erde nicht die Menschen, sondern die unter anderem die Delfine.
Ja, also die intelligentesten sind die Mäuse und die zweitintelligentesten sind die Delfine. Ich zieh das jetzt echt Schnupftabak rein, ne? Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, mit 18 gemacht.
Ich wollte gerade sagen, als ich das erste Mal mit dem Schnupftabak genommen habe, habe ich original 20 Sekunden danach gereiert.
Ich fand das früher voll geil. Zur Erklärung, Fred hat die Hälfte im Gesicht.
Fred Hilke schnupft ist offensichtlich nicht für Schnupfen.
Mittlerweile keine Hemmungen mehr.
Ich will dir das raus, ja?
Nichts sagen. Oh, sag doch nicht. Also mittlerweile haben wir auch keine Hemmungen mehr hier im Podcast. Es ist einfach nur noch asozial.
Es ist übrigens wirklich Schnupftabak, ja, liebe Bodenfahndung.
Ihr seht das ja nicht. Nein, es ist wirklich eine braune Flüssigkeit.
Eine braune Flüssigkeit.
Ein braunes Pulver der Marke Schnupftabak Deluxe.
Groß für Arme.
Überraschung.
Nicht, hör auf, der gute Schnupftabak.
Der Niesen muss nachlegen, ne? Das weißt du.
Wir haben mal bei einem Kumpel von mir, der war eingepennt und ich weiß, dass er ziemlich häufig unseren Podcast hört, deswegen hoffe ich, dass er das jetzt mitkriegt, aber ich werde den Namen nicht nennen. Der ist mal am Ende einer Party beim Versacken, weißt du, als die Party zu Ende war und alle saßen nur rum und haben Bier getrunken, hart. Ist der halt eingepennt und hat geschnarcht wie ein Berserker und wir hatten alle Schnupftabak dabei und haben ihn eine so unfassbare Überdosis Schnupftabak in die Nase einatmen lassen beim Schnarchen. Wichser. Der ist nicht wach geworden. Der hat sich umgedreht und hat weiter geschlafen. Ja. Ey, das war beim Schnarchen, weißt du, so dieses. Und dann beim Einatmen haben wir dem wirklich so unfassbar viel Schnupftabak auf so eine Messerspitze und der hat es einfach weggezogen und einfach weitergemacht.
Geil.
Tobi, ich traue mich nie wieder einzuschlafen.
Wahrscheinlich niest er bis heute deswegen.
Ich werde nie wieder neben dir in Ruhe einschlafen können.
Mir hat mein bester Freund mal im Trainingslager so einen kleinen Tisch über mein ich habe auf einer Isomatte gepennt. Wir waren, ich glaube, in der Schule oder irgend sowas. Und der blöde Wichser hat früher, als er wach geworden ist, einen Tisch so 20 Zentimeter über meinen Kopf gestellt und hat mich dann an den Füßen gekitzelt. Ich bin halt hochgeschreckt und bin voll mit dem Kopf gegen den Tisch geballert.
Das ist so witzig.
Ja, Mann. We call it a Klassiker.
Es hat doch tierisch knallt.
Gut, per Anhalter durch die Galaxis, jetzt gibt es eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Es schwebt im Raum wie ein warmer Furz.
Die Band Die Antwort.
Die. Was für eine Band? Die Antwort?
Kennst du nicht? Helfe die Boom Boom. Nee. Die Antwort.
Und zwar
Chappy, der Film.
Der Name unserer Folge, nämlich ein 42. Was hat es mit der Zahl 42 auf sich?
Auf sich. Wer baut diesen Computer eigentlich? Sind das die Mäuse?
Die dort? Ja. Das sind die Bewohner dieses Planeten, die sich nachher da in Mäuse
morphen. Eine Spezies pangalaktischer Wesen.
Ja. Ja, also eigentlich sind ja die Mäuse, die die Menschen testen und nicht andersrum. Die bauen einen Computer, um herauszufinden, was denn die Antwort
aller Antworten
ist.
Also das ist die Antwort auf das Leben.
Wie ist das im Wortlaut?
Die Antwort auf das Leben, das Universum und allem.
Und allem, ja.
Irgendwie sowas, ja.
Kurz der Sinn des Lebens halt einfach.
Genau, so, ja. Genau, wofür sind wir hier?
Genau, und dafür bauen sie diesen berggroßen Megacomputer namens Deep Thought, der aussieht wie ein gelangweilter Riesenrechner.
Der in einem 10 Millionen Jahre dauernden Programm, oder war es 7 Millionen Jahre, ich weiß nicht mehr, Millionen Jahre dauernden Programm den Sinn des Lebens ausrechnet.
Und die Antwort ist 42.
Das war das erste Mal, dass ich bei einem Hans Zimmer mitgemacht habe.
Ernsthaft? Das Problem an der Antwort 42 ist, die ist halt super unbefriedigend.
Weil halt
keine Sau weiß, was das soll. Was, ne? So, was ist der Sinn des Lebens? 42.
Das ist auch, wenn du, wenn du Google das fragst, ne? Wenn du bei Google eingehst, what's the meaning of life? Dann sagt Google dir 42.
Ja. Macht Amazon Echo auch, ja.
Und das Ding ist, also innerhalb der Geschichte gehen diese pangalaktischen Wesen dann halt hin. Respekt. Du hast deine letzte Hemmung verloren.
Du bist jetzt einer von uns. Einer von uns. Einer von uns.
Du bist jetzt offiziell Kacke. Manu gerade gerülpst hat.
Wir sind Borg.
Wo war ich? Ach genau. Und diese panikgeleitischen Wesen sind dementsprechend halt total entgeistert, dass diese Antwort so kacke ist. Und Deep Thought sagt dann halt auch völlig zu Recht, die Frage müsst ihr schon selber herausfinden, was das bedeutet. Und daraufhin entwickelt Deep Thought einen Rechner, der so komplex ist, dass das Leben ein Teil des Rechensystems ist.
Der Matrix oder des Programms, genau. Ja.
Und das stellt sich dann irgendwann als die Erde heraus, die ja genau in dem Moment, wo die Frage entdeckt wurde von einer Frau oder einem Kerl, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall in irgendeinem Pub in England, kam die auf eine Idee, als sie da mit ihren Aluhüten saßen, um sich vor den Vulkan zu schützen. Fantastisch. Kam auf die Idee und in dem Moment wurde der Planet gesprengt. Also die Erde existierte, der Sinn der Erde war, es war ein Computer.
Ja, ja, ja.
Dazu muss man sagen, Douglas Adams, selber ein riesen Computer-Nerd.
Aber nicht von der einfachen Sorte, sondern wirklich von der, kann mein Geburtsdatum und hallo, mein Name ist Douglas Adams im Binärcode sagen.
Ja, also wir reden ja von aus den 70ern, ne? Also da bedeutet der Computer dann noch nicht, ich zock 3 Stunden COD am Tag, sondern ich kann tatsächlich codieren, weil viel mehr konnte man mit einem Rechner zu der Zeit nicht machen. Ja. Mhm.
Ich wollte gerade sagen, das erste, was ich auch mit einem Rechner konnte, das war ein uralter Linux-Rechner. Ich habe hacken kann man es nicht nennen, aber halt durch per Systembefehl mich durch System gegraben.
Das erste, was ich an meinem Computer gemacht habe, war Warcraft 2 zocken.
Ja, Pharao. War geil. Age of Empires 2.
Und Monkey Island 3. Ja. Aber egal.
Mein erster Befehl war Format C.
Ja.
Lösche System 32.
Am Lehrerrechner.
Hast du nicht gemacht.
Hast du gemacht? Das hat nicht funktioniert.
Für alle, die nicht. Ich habe den Rest in der Schule mal defragmentiert.
Oha.
Tierisches Chaos. Tierisches Chaos. Das war ein Versehen.
Für alle Hörer, die nicht nachts von MS-DOS träumen, für alle jüngeren Hörer, Format C müsst ihr mal eingeben. Das ist ein schön tolles Spiel.
Da kriegt man ein Leben von.
Genau.
Ja, und die Power-Taste, damit der Rechner schneller wird, Alt F4.
Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Oder es gibt diese scheiß Tastenkombi, wo du mit den Pfeiltasten, wo dein Screen sich um 90 Grad oder um 180 Grad dreht.
Ja.
Super geil. Wenn du Kollegen ärgern willst, geh einfach an den Laptop oder an den Rechner. Mach das, dass der Rechner der Screen um 180 Grad gedreht ist. Steuerung und wünsche viel Spaß.
Pfeil nach unten, oben, links oder rechts.
Es gab früher mal eine Seite, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, die ist raus.de. Wenn du auf raus.de gegangen bist, hat sich halt ein Fenster geöffnet. Das war so ein ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Das war kein Virus, aber
Mach's nicht.
Ich weiß nicht, ob das heute noch ging, weil ich weiß, also pass auf, Folgendes ist passiert. Es hat sich kein Fenster geöffnet. Wenn du das geschlossen hast, haben sich 2 Fenster geöffnet. Und das ging so lange, bis dein Rechner halt abgestürzt ist. Ich habe irgendwann mal, als damals die Aldi-Rechner auf den Markt kamen, das waren recht gute, bezahlbare Rechner damals. Und als ich meinen ersten Aldi-Rechner halt hatte, mit dem ging das nicht mehr. Also die Leistung war einfach zu hoch. Da konnte ich halt einfach hier Affengriff, hier Alt F4 machen und Steuerung Alt entfernen machen und das Ding einfach cutten, so, ne, den Prozess beenden. Das ging aber mit den alten Rechnern bei uns in der Schule nicht. Wenn du jemanden ärgern wolltest, ging es hin, raus.de, Enter, pam, Rechner weg. Das war fantastisch. Vor allem, weil du immer dieses scheiß Fenster, da waren nur so Smileys drin. Und das Ding ist, das ging ja die ganze Zeit nicht weiterarbeiten und du musstest halt irgendwie versuchen, die zu beenden. Und dann
Computervirus für Arme. Zurück zu 42. Die Erde ist die gesamte Erde ist der Rechner, der von Deep Thought gebaut wurde, um diese Frage zu klären, die Frage zu der Antwort 42.
Genau.
Und ich glaube, 5 Minuten bevor die Antwort kam, wurde die Erde von der Bauflotte der Vogonen vernichtet.
In dem Moment, also die Frau, ich meine, es war eine Frau, ich bin mir nicht ganz sicher.
Das mit der Frau war unabhängig zu dem Programm.
Die Person?
Nein, doch. Es saß eine Frau in einer Bar, ich glaube, das war sogar derselbe Pub, wo Ford und Arthur hingen, bevor sie wegreisen. Die sitzt da in der Ecke und kam und hatte, das wird irgendwie ganz geil beschrieben, so, sie hatte ein Geistes, bla bla bla, ihr kam eine Frage in den Kopf und in dem Moment explodiert der Planet.
Ja.
War das nicht in dem Film sogar kurz so angedeutet? So,
ja, ja, genau, es wird angeteased, aber, ja, aber nicht direkt gezeigt. Also es ist so ein, ja, Hintergrund
irgendwie. Genau. Ja, so, so ein Easter Egg, so ein Goodie. Genau. Ja, ja, ja.
Das sind halt in dem Film sind es die Leute eben mit den Aluhüten.
Ja, also, genau.
Sollen wir uns nicht Aluhüte aufziehen?
Papierhüte, und, Papierhüte im Film.
Ja, genau. Wollen wir uns nicht Papierhüte aufziehen und unter den Tisch verstecken? Ja, wenn ihr wollt. Wenn ihr hilft mal, das ja denn? Nö, überhaupt nicht.
Hilft das denn? Nö, überhaupt nicht. Ehrlich? Ja. So mache ich es bei einer Atomexplosion auch.
Ja. Und Tobi, du hast gerade vorhin noch mal kurz während der Pause recherchiert, dass mit der 42 hat aus IT-Sicht tatsächlich also wirklich Sinn, oder wie war das?
Ja, genau, also es ist ein bisschen, kannst du die Seite noch mal öffnen? Ich habe relativ wenig Ahnung von Codierung.
Nee, wir müssen es auch eben gerade mal einmal ablesen, aber die Erklärung, ja, wirklich ist phänomenal.
Also die Erklärung, ich übersetze das mal direkt, ist halt in ASCII, also A-S-C-I-I, das ist ein ganz einfacher Computer, Software?
Nee, das ist nicht eine Codierung.
Das ist Sprache. Hier steht Basic Computer Software, so ein bisschen blöd, ne? Also, es ist eine
Programmiersprache. Es ist eine Grundprogrammiersprache, ASCII.
Genau. Es ist eine Programmiersprache. Und die 42 ist halt die Bezeichnung für einen Asterisk. So, ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung, was das ist. Ich habe mal nachgeguckt, das ist irgendwas mit Telefonie oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, die 42 steht halt, ne, wenn du das übersetzt, in dieser ASCII-Nummer für anything you want it to be. Also, ne? Mhm. Der Sinn des Lebens ist alles, was du gerne hättest, dass er es ist. Unheimlich romantisch, unheimlich schön.
Das ist so deep.
Das ist mega deep thought. Aua. Es gibt natürlich auch so Verschwörungstheorien, wie dass die Buchstaben, also die Zahl des Buchstabens innerhalb des Alphabets von Mathe insgesamt zusammengerechnet.
Im Englischen, 42 also Math. M-A-T-H.
Ja, also 1, 20. Ah,
also zum Beispiel M ist der 13. Buchstabe des Alphabets, A ist der 1., T der 20., H der 8.
Und das ergibt Math zusammen 42.
42, ja. Also Mathe ist der Sinn des Lebens.
Oder eben alles, was du willst.
Darüber wird sich Fabio freuen.
Ja, aber es war ein richtig schöner Gedanke eigentlich, ja, dass ein Computer die Zahl 42 rausgibt, aufgrund dessen, dass ASCII die Grundsprache der computerbasierten Logik eigentlich ist.
Vor allem von einem Rechner, der vor 4 Millionen Jahren gebaut wurde.
Genau. Und der 10 Millionen Jahre gebraucht hat, um das zu berechnen. Und auch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gekommen ist. Und das ist 42. Deswegen ist das so perfekt und genial.
Genau. Also ein Computer würde diese Antwort im einfachsten Sinne aussprechen. Das ist ja ein ancient Computer, wenn man will. Es ist ein sehr primitiver Computer, der aber eine unheimliche Rechnungsfähigkeit
hat. Naja, er rechnet es halt auf den kleinsten Nenner runter.
Genau, und das ist eben alles, was du willst.
Und darf ich mal kurz anmerken, ihr hört gerade live die Kack- und Sachgeschichten, hier habt ihr es zuerst gehört. Das ist die Antwort für 42.
Ja, das ist übrigens nicht von uns, das haben wir im Internet gefunden.
Ich weiß, aber ihr habt es von uns gehört.
Ja.
Und ja.
Das wäre schlimm, wenn jeder Radiosender für Justin Bieber-Songs verantwortlich gemacht werden könnte.
Die Erde beim oder Tobi, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte sagen, im Film ist es dann, ich meine, im Buch ist es so ähnlich, aber im Film wird die Frage dann auch aus Arthur, weil er eben Teil der Erde war, er war Teil des Superrechners, herausgequält, wenn du so willst, von den Mäusen, also von diesem pangalaktischen Wesen, die ihn zwingen, irgendeine Frage zu bringen. Und sie sagen dann halt, ja, wir können es auch aus deinem Gehirn extrahieren, dann müssen wir nur deinen Kopf aufschneiden. Und er sagt dann halt, über wie viele Brücken musst du gehen? Also dieses Sprichwort, über wie viele Brücken musst du gehen? Antwort 42.
Über wie viele Brücken musst du gehen?
Der Song geht über, sieben Brücken musst du gehen.
Das ist aber ziemlich geil auch, als sie in seinen Schädel bohren wollen. Und er, ja, was ist die Frage auf die Antwort 42? Wie viel ist 41 plus 1?
Aber das ist auch so geil, sein Dings. Ja, aber mein Gehirn, das benutze ich doch noch. Ja, aber nur kaum.
Ja. Wie mein Lehrer in der Oberstufe.
Kinder. Ja. Die Erde selbst wurde ja von den weißen Mäusen in Auftrag gegeben. Genau. Also die weißen Mäuse, die Mäuse sind im Prinzip nur die körperliche Manifestation einer, Zitat, pangalaktischen Spezies, die in irgendwelchen anderen Universen existieren, aber in unserem Universum werden sie als Mäuse dargestellt.
Sagte Fred aus dem Gedächtnisprotokoll.
So, genau. Und die haben die Erde, den Bau der Erde in Auftrag gegeben bei Slati Batfas, bei den Hyperspatial Engineering, was weiß ich.
Auf Magrathea.
Auf Magrathea, auf diesem geheimnisvollen Planeten Magrathea. Da haben die eine riesige Planetenmontagehalle.
Also in dem
die Buch, ist so geil. Also in dem Buch wird das so beschrieben, dass Unendlichkeit dich völlig kalt lässt, weil wenn du ins Weltall guckst, siehst du einfach nur so schwarz. Aber eine extrem große, endliche wie soll man das sagen, ein extrem großer endlicher Raum macht dich völlig fertig. Ja. Also das wird so beschrieben, dass Arthur Dent in diesen Raum kommt, in diese Planetenmontagehalle, und dass du so weit gucken kannst, dass du fast verrückt wirst.
Ja. Ich meine, die Halle ist so geil, groß, dass man ja Planeten ganzen, bauen kann.
Die fahren ja auch an ganzen Milchstraßen, Sonnensystemen und Planeten ja dann auch vorbei da.
Das ist
so in ihrem scheiß kleinen Industriewägelchen,
die da gebaut werden. Ja. Also die sitzen da, Slati Bafas, wie gesagt, als ein Ingenieur bzw. Designer für Fjorde.
Das finde ich so geil.
Das haben die im Film sehr schön gemacht. Mit diesem Typ, der da mit so einem Schlauch steht und die Ozeane füllt.
Ja, wie er noch sagt, die Ozeane sind fast fertig. Und vor allen Dingen das Geile ist auch so, wir sind doch mit dem Anmalen der Red Rocks fast fertig. Und dann ein Typ da dran hängt, wie an so einer Fensterwischerleine, und dann die Red Rocks mit einem Pinsel anmalt.
Ja, Handarbeit.
Da bauen die übrigens gerade die Erde 2, weil die ja zerstört wurde, und das ist ja so ärgerlich, deswegen bauen sie die nochmal.
Kannst du Planeten bestellen, ja.
Kannst du Planeten bestellen.
Und das wird im Buch auch beschrieben, dass das halt für superreiche Leute auch ist, die sich da super alberne Planeten bestellen können. So Planeten, die völlig aus Gold sind, oder ein Planet, der völlig aus so Hüpfburgen
besteht. Oder exakt Würfelform hat.
Würfelform. Oder so ein Hüpfplanet, so eine riesen Hüpfburg, auf dem du immer so boing, boing, boing rumhüpfen kannst und lauter so ein Quark.
Ja. Ey, soll ich dir mal sagen, wenn sowas möglich wäre, ich gebe dir Brief und Siegel, die Dieter Bohlens und Till Schweigers dieser Welt würden das tatsächlich machen.
Ja.
Ich würde es auch machen.
Klar.
Klar. Ich würde mir so einen kompletten. Was würdet ihr euch für einen Planeten machen?
Gute Frage. Oh, boah. Manu, was würdest du dir für einen Planeten bauen lassen?
Also, dieser Planet hätte vor allem viel Natur und viele Kurven.
Langweilig.
Reden wir immer noch über Planeten?
so eine riesige schwebende Titte im Universum.
Ich weiß genau, was du mit stark bewachsen meinst.
Oh Gott.
The rest is to your imagination. Nee, keine Ahnung. Also ich würde mir irgendwas ausdenken wollen, was Arbeit überflüssig macht.
Urlaubsplanet.
Ein Urlaubsplanet.
Riser.
Ja, also schreibt uns doch mal eure Ideen.
So ein Bumsplanet.
Nee, so ein Planet, was dir tatsächlich mit allem in relativ unbegrenzter Form versorgt. Mhm. Wenn du ihn nicht überpopularisierst, also nur du.
Mhm. Du kannst davon. Naja, das ist ja der Sinn der Sache. Wenn man reich genug ist, sich einen eigenen Planeten zu erstellen, dann sorgt man auch dafür, dass niemand sonst deine Ressourcen dann dementsprechend.
Ja, also du hast praktisch unbegrenzte Ressourcen, du hast nichts, das dich töten kann. Mhm. Ja, also du hast jetzt keinen. Also du hast vielleicht Tiger, aber ohne Zähne und Krallen.
Weil in deinem Alltag hier auf der Erde Tiger dich ja so unglaublich penetrieren.
Nein, aber wenn ich jetzt auf meinem selbstgebauten Planeten bastel, und dann sage ich, mach den mal genauso wie die Erde, nur ohne Menschen. Dann laufe ich durch den Wald und werde von einem Bären gefressen. Und wenn
passiert
ich
mir auch
von
jeden Wölfen. Tag.
Nein, Mann, ey, Alter, wenn ich überall Städte wäre.
Ich wollte gerade, wenn er einen neuen Planeten macht, Mann.
Wenn hier jetzt, pass auf, wenn du an diesem Punkt in Barmbek Nord sitzt.
Dann greifen mich auch immer
Tiger und Bären an. Vor 1400 Jahren.
Nee, das ist ein HSV.
Wo hier
dann ist der
Wald war.
Dann ist dann die erste Höhle.
Jetzt halt doch mal die Fresse, Richter. Ja, Mann. Dann bist du hier an einer Stelle, wo du 100% irgendwann von den Bären gefressen wirst. Weil du dann nicht in der Sicherheit irgendwelcher polizistenkontrollierten Barmbäcker-Gesellschaften bist, sondern in einem Wald. In der Natur. Wo du am Ende der Nahrungskette stehst, weil der Mensch körperlich recht uninteressant ist.
Sagte Tobi mit einer pulsierenden Halsschlagader.
Wo in scheiß Barmbek gibt's denn Bären, Digga?
So, ich bin da die Alter.
Er will's aber auch nicht verstehen.
Ihr seid alle Wichser.
Ja, genau, wir sind die
Wichser. Ja, erzähl doch mal von deinem Planeten, Arschloch.
So ein Burgerplanet.
Okay, ziemlich gut.
So ein riesiger Burger, der im Space rumfliegt.
Also, wie war das innerhalb von 3 Tagen ein Herzinfarkt?
Wie war das immer? Sex ist nur die einzig gute Sache auf der Welt, die nicht mit Käse überbacken ist.
Morgensex.
So ein Fastfood oder Burger, so ein fliegender Burger im Weltall wäre, wenn ich drüber nachdenke, doch ziemlich beschissen, denn wenn ich Fleisch, Salat, Brötchen und Soße gleichzeitig habe, muss ich praktisch in einem Biss durch verschiedene Zeitzonen reisen.
Ich weiß, da gibt es dann so die Bacon-Nation und die Soßen-Nation.
Und die würden sich dann bis auf die Mayo bekriegen.
Aber das Ding ist, du dürftest keinen Sauerstoff auf den Planeten haben, weil das dann alles ziemlich hart schimmeln würde.
Burgersoße halt.
Oder du müsstest ihn ziemlich schnell essen.
Die Problematik daran wäre dann halt einfach, die Ozeane wären Burgersoße und das Tomatenwasser, was immer noch, wenn du reinbeißt, so leicht raussapscht. und es gäbe kein Nord- und kein Süd. Du hast immer ein kaltes oberes und ein kaltes unteres Brötchen.
Vor allem Saftstadt ziemlich schnell. Wenn so ein Planet, der ist ein paar Millionen Jahre unterwegs, bis er aufgegessen hat, dann ist halt alles so aufgeweicht, weißt du? Die Tomaten verweichen, das ganze Brötchen, das Fleisch wird kalt.
Ich will gar keinen Planeten. Ich will einfach nur als nicht ausdifferenziertes pangalaktische Masse will ich im Weltall schweben.
Wie so ein Kurierklumpen?
Ja. Ja, genau.
Ich mir so einen Planeten zusammenbauen könnte, ich würde mir tatsächlich den Kopf, den einen Weltraumkopf aus Rick und Morty bauen lassen, der einfach nur durchs Weltall schwebt, Zivilisation bedroht und ruft, show me what you got.
Show me what you got.
Den fände ich geil. Yeah. Den würde ich machen.
Gibt's noch wichtige Aspekte des Anhalter-Universums, die wir jetzt vernachlässigt oder nicht besprochen haben, Freunde?
Natürlich.
Es gibt so unendlich viele
in diesem Ding.
Die Fähigkeit des Fliegens.
What?
Wie es ein Mensch schafft, zu fliegen.
Oh ja, stimmt, das wird irgendwo mal erklärt, ne?
Ach so. Kannst du das nochmal anteasern?
Irgendwo runterfallen. Und dann im richtigen Moment abgelenkt werden, sodass du vergisst aufzuschlagen.
Ja.
Und dann schwebst du und das kannst du dann mit der Zeit, mit Übung natürlich so steuern, dass du fliegen kannst.
Das würde ja voraussetzen, dass ich mich aktiv fürs Aufschlagen entscheide.
Korrekt. Es gehört ein bisschen Mut dazu.
Das heißt, wenn ich als Kind vom Sofa runterspringe, weil der Boden aus Lava ist, und dann irgendwann runterspringe, muss ich mich aktiv dagegen entscheiden, eigentlich landen zu wollen.
Nein. Du musst dich im richtigen Moment ablenken lassen. Das ist das Ding.
Das Problem ist, dein Gehirn ist aufgrund der ständigen Penetration der Erdanziehungskraft darauf programmiert, dass du landen wirst. Ja. So. Und das heißt, du musst dein Unterbewusstsein ablenken. Du musst dein Gehirn darauf lenken, dass es von den gewohnten Bahnen des Landens so stark abgelenkt wird, dass nicht mal das Unterbewusstsein darauf reagiert, sprich du nicht landest.
Oh, du klingst wie ein intelligenter AfD-Wähler für mich.
Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau.
Hey, Alter! Ich habe übrigens noch was Schönes über den Sinn des Universums gefunden hier.
Schreibt Douglas Adams das, nicht ich.
Im zweiten
Der war auch AfD-Wähler.
Im zweiten Buch, Das Restaurant am Ende des Universums, gibt es ein tolles Vorwort und zwar: Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
Das ist so geil, wie er diesen unglaublich großen, wirklich unglaublich großen Satz mit so einer Scheiße entkräftet.
Ja, es ist herrlich. Ich suche jetzt mal, ich blätter jetzt mal irgendwie, ich blätter jetzt in so einem Buch, schlag eine zufällige Seite auf und lese einen Satz vor.
Welches Buch hast du denn?
Jeder schnappt sich jetzt ein Buch
Der Mitte. Teil 2 am Restaurant des Universums und ich lese jetzt wirklich zufällig einen Absatz vor.
Genau, jeder liest jetzt zufällig irgendeinen Absatz vor.
Vorher nicht lesen, ich habe ihn auch nicht gelesen. Einfach Finger drauf.
Und Tobi, welches Buch ist das?
Das ist das Restaurant am Ende des Universums, der zweite Teil. Seite 86. Aber in dem Augenblick öffnete sich die Tür. Safer drehte sich blitzschnell herum und sah den Mann, der ihn verfolgte, dastehen. Er hatte eine große Aktentasche in der Hand, seine Kleidung war elegant, sein Haar kurz geschnitten. Er hatte weder Bart noch lange Fingernägel. Safer Beeblebrox, sagte er. Mein Name ist Sani Woop. Ich glaube, Sie sollten mich sprechen. Sehr guter Satz. Ich glaube, Sie sollten mich sprechen. Safer Beeblebrox wurde schwarz vor seinen vier Augen. Sein Mund redete wirres Zeug, er ließ sich in einen Sessel fallen. Ja, ich kann jetzt so weiterreden, aber dann drehen sich nur noch.
Ja, das war aber schon mal ganz witzig. Wie ist der Typ? Sarniwoop?
Der hieß Sarniwoop. Also Sarniwoop.
Sarniwoop. Okay, Richard?
Ich habe das Leben, das Universum und der ganze Rest. Die längste und verheerendste aller jemals veranstalteten Partys geht jetzt in die vierte Generation und immer noch macht niemand Anstalten aufzubrechen. Klingt wie eine Party bei mir. Irgendjemand hat mal auf seine Uhr gesehen, aber das ist nun auch schon ewig und 11 Jahre her und ein Nachahmer hat es nicht gegeben. Das Chaos ist ungeheuer und man muss gesehen haben, um es zu glauben. Aber wenn du keinen besonderen Grund hast, es zu glauben, dann geht bloß nicht hin und guckt nach, denn es wird dir keine Freude machen.
Ich hätte gerade schon weiterlesen sollen. Darf ich noch mal kurz?
Ja, Tobi, schließ noch mal an.
Weil das ist so herrlich schwachsinnig. Also Seyfried sagt, wenn sie, Quatsch, der ne, Sunny Whoop sagt, wenn sie durch diese Tür hinausgegangen wären, dann wären sie wieder im realen Universum gelandet. Das Künstliche funktioniert von hier aus. Er gab der Arkentasche einen selbstgefälligen Klaps. Seffert starrte ihn mit Abscheu und Empörung an. Und was ist der Unterschied, brummte er. Nichts, sagte Sunny Whoop. Sie sind identisch. Oh, außer dass die Froschsternkrieger im realen Universum grau sind.
Ah ja.
Es wird übrigens nicht erklärt, was das bedeutet.
Ja, wozu auch?
Ja. Du musst es einfach nur wissen. Das ist der Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. Es sind so Sachen, die musst du wahrscheinlich einfach wissen.
Ja. Sie werden als selbstverständlich einfach vorausgesetzt.
Ja, es ist so ein bisschen wie das Lernen der deutschen Sprache, deutscher Artikel. Die musst du einfach kennen.
Manu?
Ja, ich mach's gut und danke für den Fisch. Ich schlage jetzt mal irgendwas auf. Das ist wie in der Kirche. Ne? Mhm. Man legt was auf und hält seinen Finger drauf und sagt, das ist jetzt die Eingebung.
Die Lesung nach Johannes.
Eigentlich dachte Arthur, während er sich umsah, war der obere Raum auch so schon mindestens recht wundervoll. Er war schlicht eingerichtet mit Sachen aus Polstern und einer Stereoanlage möbliert, deren Lautsprecher Eindruck auf die Burschen gemacht haben würden, die Stonehenge angerichtet haben. Okay, gut. Blumen gab es, die bleich und Bilder, die interessant waren. Im Dachraum befand sich eine Art Galerie, ein Bett und auch ein Badezimmer, in dem man, wie Franchurch erklärte, sogar eine Katze herumwirbeln konnte. Aber, setzte sie hinzu, nur wenn sie eine ziemlich geduldige Katze ist, die gegen ein paar unangenehme Schläge am Kopf nichts einzuwenden hat. So, da wären wir also.
Das ist die Vorgabe. Und jetzt das alles mit Handstand.
Geil. Ich habe Per Anhalter durch die Galaxis, also das erste Buch. Und ich nehme jetzt mal absichtlich irgendwas aus dem ersten Drittel, relativ früh. Mr. L. Prosser war, wie man so schön sagte, auch nur ein Mensch. Mit anderen Worten, er war eine auf Kohlenstoff basierende, zweifüßige, vom Affen abstammende Bioform. Genauer gesagt, er war 40, fett und mies. Er war 40, fett und mies und arbeitete in der Gemeindeverwaltung. Außerdem war er komischerweise, obwohl er es nicht wusste, in männlicher Linie ein direkter Nachfahre von Genghis Khan.
Ja, das ist die Nummer. Ja,
geil. Ich vorhin gesprochen. Wenn auch die vielen Generationen und Rassenmischungen seither seine Gene so verheddert hatten, dass er keine eindeutig mongolischen Eigenschaften mehr besaß und die einzigen Überreste seiner mächtigen Vorfahren äußerten sich bei Mr. El Possa in ausgesprochener Fettleibigkeit und einer Vorliebe für kleine Pelzhüte.
Das ist egal, wo du reingehst in diese Bücher, das ist immer geil. Ja,
das ist so unglaublich was.
Das ist so ein geiles Werk, ganz ehrlich.
Darf ich aber mal ganz kurz sagen, ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich in das Hörbuch nochmal reingehört, auf in Vorbereitung auf die Folge.
Das Englische oder Deutsch?
Das Deutsche. Ach, von und Christian Ullmann. Genau, und das wird sehr ja gelesen schön. Von Christian Ullmann, was ich ziemlich krass finde, weil wir hatten jetzt das selber auch, dass wir auch teilweise wirklich ein bisschen Schwierigkeiten hatten, ein paar Sachen da auch vorzulesen. Und gerade so Christian Ullmann. Ein unglaublich guter Schauspieler, wie ich finde, mit aber dem krassesten Sprechfehler, auch irgendwie im deutschen Schauspiel, in der deutschen Schauspielriege, die es irgendwie gibt, ausgerechnet den zu nehmen, um dieses Buch vorlesen zu lassen. Und diese Bücherreihe ist eigentlich schon ziemlich geil. Ja.
Was hat er für einen Sprechfehler? Habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Der hat so ein zischendes S, so ganz, ja. ganz leicht.
Der lispelt immer. Nicht, sondern er zischt so komisch.
Ja, weil er so gefühlt die Unterkiefer nicht auseinanderkriegt und dann die Luft immer an den oberen Zähnen immer so
rauszischt. Ich habe das Hörbuch auch gehört, ich fand, der macht das schon ziemlich
gut. Der macht das richtig gut,
aber trotzdem ist trotzdem erstaunlich, wenn du ihn halt, wie gesagt, wenn du den irgendwo anders jetzt bei Jerks oder sowas siehst, dann geht das immer. Der zwischt immer so leicht beim Reden.
Machen wir noch eine schnelle Runde, einen Absatz nochmal rundum, ne? War gerade so schön, bevor wir langsam zum Ende des Podcasts kommen.
Ich hatte ja leider gerade einen, den würde ich gerne nochmal wiederfinden.
Nehmen wir jetzt ein anderes Buch, jeder?
Oh, okay. Mir Wurst, wie ihr wollt, Leute.
Ich habe gerade einen zu viel
auf mit dem Holzpenis zu werfen.
Gucken, ob ich den nochmal finde. Schnell durchscrollen hier. Oh, da war er.
Habt ihr was?
Den hier habe ich gerade zufällig gefunden. also während ihr vorgelesen habt, habe ich nochmal dasselbe nochmal gemacht, um zu gucken, ob ich nochmal einen finde. Den habe ich gefunden und ich habe ihn als lustig empfunden. So bla bla, die machen da irgendwas, weiß ich auch nicht genau. Jedenfalls, die Tür öffnete sich nicht. Und das war insofern besonders schade, als es genau die Tür war, durch die Ford gewollt hätte. Grau und unerbittlich verschlossen stand sie vor ihm und hielt ihm ein Schild vor die Nase, auf der stand: kein Zutritt, auch nicht für autorisiertes Personal. Sie verschwenden hier nur ihre Zeit, gehen Sie weg.
Auch nicht für autorisiertes Personal.
Das ist in der Zentrale, ne?
Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das war Zufall.
Ich habe mir von Tobi jetzt geholt hier das Restaurant am Ende des Universums. Ford Perfect und Arthur Dent schleppten sich mühsam die anscheinend endlosen Gänge des Raumschiffs entlang. Nummer 2 marschierte hinter ihnen her und schnauzte gelegentlich Befehle, keine falschen Bewegungen zu machen oder irgendwelche komischen Schoten zu probieren. Ihnen kam es so vor, als seien sie mindestens eine Meile ununterbrochen an dunkelbrauner Rupfwanderungsspulen entlang gegangen. Schließlich gelangten sie an eine große Stahltür, die aufglitt, als Nummer 2 sie anbrüllte. Sie traten ein. Quatsch, ey.
Unglaublich. Also ich habe jetzt von Fred den Anhalter durch die Galaxis, das erste Buch.
Stimmt, das ist die Zentrale des Buches gewesen, ja.
Ja, leider. Gut. sagte Arthur Dent. Er öffnete die Augen. Es ist dunkel, sagte er. Ja, sagte Frau Perfect, es ist dunkel. Kein Licht, sagte Arthur Dent. Dunkel, kein Licht. Eins von den Dingen, die Ford Perfect an der Menschheit immer wieder schwer begreiflich fand, war ihm die Angewohnheit, sich das Allerselbstverständlichste ständig zu bestätigen und zu wiederholen. Zum Beispiel, schöner Tag heute. Oder, Sie sind sehr groß. Oder, du meine Güte, Sie sehen aus, als wären Sie in einen 10 Meter tiefen Brunnen gefallen. Geht's Ihnen gut?
Sehr gut.
Die Versinnbildlichung von Captain Obvious, wenn man das mal so sagen darf.
Ja. Ich nehme auch das erste Buch nochmal zur Hand, weil ich finde, dass das Beste ist. Per Anhalter durch die Galaxis, ich blättere. Seite 161. Nee, ist scheiße. Das ist so eine sehr fragmentierte Seite, war das mit vielen kleinen Absätzen. Und zwar nehme ich jetzt mal, da habe ich ja gerade einen schönen Absatz gehabt. 5 Gestalten wanderten langsam über das öde Land. Zum Teil war es langweilig grau, zum Teil langweilig braun und der Rest sah eigentlich noch uninteressanter aus. Das Ganze wirkte wie ein ausgetrockneter Sumpf, den mittlerweile der Pflanzenwuchs abhanden gekommen und der mit einer 2 Finger dicken Staubschicht bedeckt war. Es herrschte eisige Kälte. Saffet war darüber sichtlich niedergeschlagen. Er schlich sich allein davon und war bald hinter einer leichten Anhöhe verschwunden. Der Wind reizte Arthurs Augen und Ohren und die abgestandene dünne Luft schnürte ihm die Kehle zu. Was jedoch am meisten gereizt war, das war sein Verstand. »Das ist ja fantastisch«, sagte er und hörte, wie seine eigene Stimme ihm in den Ohren rasselte. Der Ton trug in dieser dünnen Atmosphäre nur sehr schlecht. »Ein ödes Loch, wenn du mich fragst«, sagte Ford. »In einem Katzenklo würde ich mich besser amüsieren.« Er spürte, wie der Ärger in ihm hochstieg. Musste es ihn von allen Planeten in allen Sternensystemen der ganzen Galaxis, viele waren romantisch und exotisch und sprühten vor Leben, ausgerechnet auf so eine Schutthalde verschlagen und das nach 15 Jahren Verbannung? Noch nicht mal ein Würstchenstand war irgendwo zu sehen. Er bückte sich und hob einen kalten Klumpen Erde auf, aber es lag nichts darunter, was die Reise von Tausenden von Lichtjahren wert gewesen wäre.
Ich würde gerne noch mal Part aus dem Per Anhalter durch die Galaxis vorlesen. Also nicht nur dem Buch, sondern dem Buch in dem Buch.
Okay, also aus dem Anhalter wirklich.
Ein letztes Zitat jetzt von Tobi.
Aus dem Anhalter. Und zwar, also ich habe es jetzt noch nicht gelesen, ich hoffe, es ist witzig, aber ich glaube ja. Und zwar, was das Wort Ausdehnung bedeutet. Ausdehnung, Doppelpunkt, unendlich. Der Reiseführer Per Anhalter durch die Galaxis bietet folgende Definition des Wortes unendlich. Unendlich. Größer als das Allergrößte und dann noch ein bisschen mehr. Also noch so viel größer als das, wirklich wahnsinnig kolossal, eine absolut fantastische, lange, echt, Mann, das ist riesig viel Zeit. Unendlich ist einfach so groß, dass im Vergleich dazu das Großsein selber richtig mickrig aussieht. Gigantisch multipliziert mit kolossal, multipliziert mit überwältigend riesig ist ungefähr die Vorstellung, die wir hier begreiflich zu machen versuchen.
Geil.
Das bedeutet unendlich.
Ja, finde ich gut.
Sehr schön, sehr schön.
Wir ziehen unseren Hut vor Sir Douglas Adams, ziehen unsere Handtücher jetzt über.
Chapeau.
Übrigens, Douglas Adams, kurz da noch eingeworfen, hat ja auch noch weitere Bücher geschrieben, die leider nicht so erfolgreich waren. Unter anderem Die Letzten ihrer Art, wo er darüber schreibt, wie vom Aussterben bedrohte Tiere meistens selbst dafür verantwortlich sind. So gibt's zum Beispiel, es gibt in Neuseeland eine Vogelart, die brütet vornehmlich auf
Kiwis.
Trampelpfaden.
Really?
Ja, gibt es tatsächlich.
Ach so, das ist ernst.
Aber es liest sich genauso witzig und so satirisch.
Also
aber
es wirklich, ist tatsächlich ernst. Der Mann tatsächlich existierende Spezies.
Ja. Oh, das muss ich mir holen. Ey, der Mann muss unglaublich. Der muss wirklich was Einzigartiges gewesen sein.
Der muss unglaublich gebildet vor allem
gewesen sein. Übrigens, wer es noch nicht weiß, er ist 2001 gestorben.
Ja.
Daran erinnere ich mich sogar.
Es gibt eine schöne Serie aktuell auf Netflix zu gucken, und zwar Dirk Gently, Holistische Detektei. Die ist auch von Douglas Adams. Wurde von Hörern auch schon vorgeschlagen als Thema für die Kack- und Sachgeschichten. Ist mir noch gerade ein bisschen zu unbekannt und zu nischig. Kann ich aber als Cook-Empfehlung auf jeden Fall empfehlen. Da geht es um einen Detektiv. Und bei Sherlock Holmes ist es ja so, dass er die Deduktion praktiziert. Also aus kleinen Details schließt er dann allgemeine Sachen, allgemeines Wissen, allgemeine Annahmen. Bei Dirk Gently, dem holistischen Detektiv, ist es ganz anders. Er scheißt auf alle Details und er scheißt auf wirklich alles, auf das normale Detektive achten, sondern er hat die Einstellung oder den Plan, dass er alles auf sich zukommen lässt. Also dass er praktisch immer nur irgendwo hingeht und darauf hofft, dass irgendwie durch Zufall sich der Fall löst. Also, versteht ihr, was ich meine?
Ja, ganz ehrlich, so bestreite ich meinen Arbeitsalltag auch.
Ey, ohne Scheiß,
so gehe ich auch zur Arbeit.
Wenn ich eine Rechnung ins Haus kriege oder eine Mahnung, genau so gehe ich damit auch.
Wird schon irgendwie gut gehen.
Der Philosoph und Anthropologe Albert Schweitzer, also das passt, finde ich, jetzt ganz gut, definierte mal den Optimisten als derjenige, der in einem Restaurant eine Schale voller Austern bestellt, in der Hoffnung, die Rechnung mit der Perle, die er findet, zu bezahlen. So die Logik ist das.
Schön. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut.
Ja,
das ist also ein schönes Zitat.
Das kann man
abschließen. Ist auch unheimlich dumm.
Also Optimisten sind in seinen Augen offensichtlich Idioten gewesen. Ja. Was kann man abschließend zu Per Anhalter durch die Galaxis sagen? Großartig und auf jeden Fall eigentlich nicht in einer Folge erklärbar.
Nee.
Lest es selber.
Das Ding ist, wir haben jetzt einen Punkt ausgelassen und ich glaube, den lassen wir jetzt einfach mal weg, weil das jetzt eine sehr positive Folge war. Der Streit Buch-Film, ich finde, der ist wie in jedem Buch-Film-Streit total berechtigt, weil der Film lässt sehr, sehr viel aus. Aber er ist schön gemacht und deswegen finde ich, lest das Buch, guckt euch den Film an, es lohnt sich beides.
Aber das, was im Film drinne ist, ist dem Umfang dessen, was das Buch eigentlich hergibt, schon ziemlich konzentriert und gerecht.
Ja, wie gesagt, also der Film ist sehr schön gemacht, lässt sehr viel aus, leider, aber wie willst du es auch sonst machen?
Ja, eben, aber Buchfans kannst du es eh nie recht machen, so richtig. Aber ich finde den Film trotzdem super.
Ich bin ja hier angetreten als der Verfechter des Buches, sozusagen, oder der Bücher. Wobei ich wirklich sagen muss, also so komplex und so umfassend, wie diese Bücher sind, wie willst du das um Himmels Willen in 2,5 Stunden packen? Das geht einfach nicht. Ja. Und dass man da die Geschichte ein bisschen anpasst, damit man dann einen gewissen Sinn dahinter bringt, finde ich wirklich, haben sie es sehr, sehr gut gemacht.
Ja. Vor allem, kennst du das auch, wenn ich will nicht sagen Fans, aber Leser von Douglas Adams in irgendeiner Art und Weise, du bist auf einer Party, trinkst ein Bier, unterhältst dich mit jemandem und siehst zufällig ein Douglas Adams Buch. Weil tatsächlich, ich sehe es auf Fäden relativ häufig, das haben nur mal viele Leute auch im Bücherregal. Wenn du jemanden hast, der die auch gelesen hat, es wird sich plötzlich nur noch mit Schlagworten angeredet.
Ja, es ist doch genau wie wenn du feststellst, dass irgendwer anders das Leben des Brian gesehen hat.
Ja.
Weißt du, man redet nicht über den Film, sondern man wirft sich Zitate zu.
Ja, genau.
Das ist so Romanus Eon Domum. So kein Mensch, der den Film weiß, lacht.
Die weil Kliere, keiner weiß,
weil
der da lautet.
Ja, genau. Weil dieses Zitat dann nicht ausgeführt wird, sondern man ruft dieses Romanus Eon Domum und der den Film nicht gesehen hat, sitzt daneben und denkt so, was? Ja, ja. Können wir das erklären? Dann erklärst du es und keiner lacht, weil also
Das ist übrigens also, auf Scrubs gemünzt, so sind Tobi und ich mal Freunde geworden.
Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja.
Ich finde die erste Hälfte des Films fantastisch. Also, Per Anhalter durch die Galaxis galt ja auch lange als unverfilmbar, wie so viele Dinge, die dann verfilmt wurden. ich finde die erste Hälfte super cool mit den ganzen Erklärungen und so weiter. In der zweiten Hälfte des Films, finde ich, packen sie dann zu viel so Standard-Hollywood-Action rein. Drama. Weil die im Film heben die halt in der zweiten Hälfte gewisse Dinge in der Handlung hervor, die im Buch super unwichtig waren und in zwei Sätzen abgehandelt wurden, wie diese Kämpfe mit den Vogonen.
Ja, aber die brauchst du in Filmen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Die du in Filmen halt aber leider brauchst, um den 0815 ich gehe ins Kino und guck mir Film XY Zuschauer abzuholen.
Hauptsächlich vor allem, damit der Film überhaupt Sinn ergibt. Ja. Das Ding ist,
um die Handlung abzulenken quasi. Ja, genau.
Wollte gerade sagen, weil die Bücher machen nämlich durch ihre Verrücktheit bei einem selber, obwohl die Story sehr, sehr langsam und sehr schleppend vorangeht, machen die einfach durch ihre Kleinigkeiten irgendwann irgendwie für dich Sinn, weil du es einfach in deinem Kopf wahrscheinlich die Lücken einfach selber füllst. Im Film bist du leider in Bringepflicht, die Lücken selber kohärent mit roter Linie zusammenzuführen.
Also das Ding ist, es gibt, mir fällt ja spontan einen Film ein in dem Genre, der das gemacht hat, auf die Handlung zu scheißen. Das ist, ich vermute mal, ihr zwei kennt den auf jeden Fall, Hip-Hop Hood.
Oh, ja. Ein
ganz miesen Trash-Film, der aber witzig ist.
Ich blas dir auch einen. Ja. Hast du einen Cheeseburger? Ja. Ich blas dir auch einen.
Also es ist so eine Trash-Komödie, unheimlich lustig, gar keine Frage. Der Film ergibt übrigens überhaupt keinen Sinn. Der ist so ein bisschen wie eben, also von der Idee her, wie Per Anhalter durch die Galaxis aufgebaut.
Du vergleichst Hip-Hop
mit Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, lass mich das ausführen. Und zwar, weil die Handlung recht marginal ist. Die ist, im Prinzip geht es darum, ein Typ schwängert ein Mädel.
Wie Ende der Handlung. Hat er
durch die Galaxis? Nein, Ende der Handlung. In Per Anhalter durch die Galaxis reisen Leute von A nach B. Ende der Handlung. So, und all das, ganze dieses Worldbuilding darum, ergibt halt eben den Sinn des Films.
Ja,
das stimmt. So, und so ist es sowohl bei Hip Hop Hood als auch eben bei Per Anhalter durch die Galaxis im Buch. Bei dem Film Per Anhalter durch die Galaxis haben sie die Handlung in den Vordergrund gestellt, damit der Film mehr Sinn ergibt. Damit er eben nicht so versinkt wie Hip Hop Hood. Und er versinkt vollkommen zurecht, weil der Film wirklich überhaupt keinen Sinn ergibt.
Mhm. Alter, Tobi, was hast du geraucht? Du kannst doch nicht Per Anhalter durch die Galaxis mit Hip-Hop-Hood vergleichen.
Ich vergleiche die Erzählstruktur.
Das ist so, als ob du Mario Barth, als ob du Beethoven mit Mario Barth vergleichst.
Kannst du auf einer gewissen Ebene. Wenn du dir die Struktur eines Mario Barth-Programms anschaust, kannst du das durchaus mit der Sinfonie eines Beethoven vergleichen.
Sagte Tobi, während Fred mit offenem Mund da saß und den Raum verließ.
Fred ist jetzt übrigens weg.
Also ich meine, du kannst ja so ziemlich alles miteinander verbinden.
Gut. Okay, und das waren die Kack- und Sackgeschichten. Fred holt sich gerade wahrscheinlich höchstwahrscheinlich Manu, und dann kommt es gleich zu dem Hörerfeedback.
Manu übernimmt jetzt. Ja, guck mal, wo Fred dieses Hörerfeedback hat.
Warte mal, Hörerfeedback. Nein. Ich wollte noch eine Geschichte ganz gerne am liebsten zitieren. Ich habe es jetzt im Buch nicht gefunden.
Ja, du wolltest eine Geschichte zitieren. Sind immer die dich prinzipiell strafrechtlich in Schwierigkeiten
bringen. Und zwar die Situation, in der sich diese zwei Atomraketen in einen Blauwal und einen Betunientopf verwandeln.
Oh, stimmt. Wir müssten eigentlich die Gedanken des
Podcasts haben wir ganz vorlesen. Vergessen.
Wir müssten das kurz machen. Ich würde gerne. Sorry, aber Tobi, wenn du den Pottwal vorlesen würdest.
Es wäre mehr.
Beleidigungskompliment.
ich würde den Erzähler machen und du vielleicht.
Ich soll den Tod mit dem Topf machen. Nein, der sagt doch was.
Ja, stimmt.
Ja. Nicht spoilern, ja. Einmal bitte nicht spoilern.
Als unsere Crew hier, Arthur Dent und Co., auf dem mysteriösen Planeten Magrathea landen, werden die von dem Computer, der am Boden des Planeten noch aktiv ist, von dieser untergegangenen Zivilisation auf Magrathea angegriffen. Übrigens wurde das in einer Star Trek The Next Generation Folge nochmal aufgenommen. Ich bin mir relativ sicher, dass das bei dieser Star Trek Folge inspiriert war, durch Per Anhalter durch die Galaxis. Wurscht. Worauf wir hinaus wollten, war diese Szene mit dem Wal und dem Blumentopf durch den Unwahrscheinlichkeitsdrive, den die aktivieren, um den Thermonuklear-Sprengkröpfen auf den Weg zu gehen. Werden diese beiden Raketen verwandelt in einen Pottwal und einen Petunienkopf.
Und zwar entgegen aller Wahrscheinlichkeit.
Einen Petunienkopf?
Dann war das so, der Sprecher in dem Film sagt das so schön, gegen aller Wahrscheinlichkeit begann ein Pottwal sein Leben.
Ja, und die Gedanken dieses Pottwals, die bekommen wir jetzt hier vorgelesen.
Soll ich jetzt?
Okay. Ja.
Warum bin ich hier? Wozu lebe ich? Was meine ich mit...
Okay, fahren wir vor. Lasst euch Zeit.
Warum bin ich hier? Wozu lebe ich? Was meine ich mit wer bin ich? Das musst du jetzt schneiden. Okay, ganz ruhig jetzt. Es ist interessant. Was ist das? Es kitzelt am... Nun, ich brauche einen Namen dafür. Ich nenne es Schwanz. Und was rauscht da so vorbei an meinem, ich nenne es Fixkopf? Wind, ist das ein guter Name? Vor Aufregung wird mir ganz schwindelig vor. Und da kommt das vom Wind. Und was kommt so schnell auf mich zu? Groß, flach und rund. Rund, das braucht einen guten Namen. Rund und Grund. Das ist es, Grund. Will mein Freund sein? Hallo, Grund.
Komischerweise war das Einzige, was der Petunientopf dachte.
Oh nein, nicht schon wieder.
Viele glauben, wenn wir wüssten, warum der Petunientopf das gedacht hat, wüssten wir viel mehr über das Universum, als wir heute wissen.
In einem der späteren Bücher kommt raus, wieso der Petunientopf das gedacht hat. Wisst ihr es? Ich weiß es jetzt nicht.
Nee, ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es. Dieser Petunientopf ist eine Reinkarnation eines Wesens, das schon diverse Male und immer wieder ausschließlich von Arthur Dent getötet wurde.
Nicht dein Ernst.
Ist mein Ernst. Ich habe den Namen gerade vergessen. Also er hat mal eine Fliege zermatscht. Er hat mal, also es ist wirklich skurril. Und irgendwann versucht dieses Wesen dann Arthur Dent zu killen.
Form der Rakete?
Und dann auch, aber nee, also es ist wirklich total, das ist wieder diese Zeitschleife, sonst irgendwas. Das kommt sehr, sehr spät. Also ich glaube auch erst im letzten Teil, oder was heißt im letzten Teil? Es gab ja dann noch ein paar andere. Also das ist dann so verkopft, dass ich dann auch immer denke so, ja, okay, ich akzeptiere das einfach, ich will nicht drüber nachdenken.
Das ist aber so typisch der Anhalter-Humor, dass es ein armes Vieh gibt, das immer und immer wieder reinkarniert wird und jedes Mal wieder von Arthur Dent gekillt wird. Gut, Leute. Dann schließen wir damit dieses Kapitel per Anhalter durch die Galaxis. Es ist mit Sicherheit nicht auszuschließen, dass wir nicht nochmal eine schöne Vorleserunde machen, aber für heute muss es genügen, oder?
Ja. Ich will nochmal was sagen an die Community. Was hatten Sie nochmal vorgeschlagen? Was für eine Serie sollen wir uns angucken?
Dirk Gently,
genau. Die gerade auf Netflix kommt. Und Fred will das ja nicht, weil das
zu neu einfach.
Zu nischig noch ist. Ich sag mal so, früher oder später können wir auch die Schreie nicht mehr ignorieren.
Ja, also wir...
Ich weiß gar nicht, warum sie sich beschweren. Diese Papiere sagen seit Monaten.
Erst mal Dirk Gently gucken auf Netflix. Ist nicht jedermanns Sache, ist auch sehr abgefahren, aber lohnt sich. Kann mal gucken. Meine Freundin Nina fährt mega drauf ab. Gut, dann. Ich sag's jetzt schon mal, wir haben heute kein Hörerfeedback, weil es das letzte Mal so lang war. Haben wir gesagt, dieses Mal lassen wir einfach mal aus und sammeln erstmal wieder Stoff. Aber wir machen...
Ein neuer Akkord.
Ist mit so einem Slide, ist so ein bisschen Texas-Style.
Well, you know, that's just like cool, yeah.
Sollen wir das Bar jetzt auch anders machen?
iTunes-Rezensionen. Das war mal...
Ich wollte es texanischer klingen lassen.
Achso, ich habe es extra hochgemacht.
Das war mal was.
Und das war ein Bär anders. Mit Bauchschmerzen.
Das klang so ein bisschen...
Einfach anders.
Das klang wie so ein Didgeridoo so ein bisschen.
Baby, ne? Mit Durchfall.
Ja, liest du dir auch vor oder guckst du jetzt auf dein Handy?
Ja, wir haben zwei neue iTunes-Rezensionen und zwar schreibt Lami83, Achtung, 5 Sterne, hören dieses Podcasts auf eigene Gefahr. Ich wurde schon mehrfach fast überfahren, weil ich vor Lachen bei Rot über die Straße gelaufen bin. Weiter so.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Damen-Awards.
Ich möchte das so eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, man kann es zusammenfassen nach den Geschichten, die wir von unseren Hörern gehört haben. Wir werden, also Leute, ihr seid zum Teil echt Idioten. Ich meine, der ohne Hose aus dem Haus geht.
Danke. Genau.
Ihr seht komisch aus beim Autofahren, wenn ihr die ganze Zeit dacht, ja, ihr werdet fast überfahren. Was für geistige Vegetarier seid ihr eigentlich? Achtet ihr nicht auf eure Umgebung?
Herrlich, mehr also, davon.
Ihr scheiß Bildleser.
Ich glaube, die wahren Bösen sind wir selbst.
Ja.
Also wenn der Anhalter durch die Galaxis in ein paar tausend Jahren über uns schreibt, heißt es dann, dass es so eine Radioshow oder so eine Audioshow ist, die das Ziel hat, seine Hörer zu verdummen und in der Evolution ausscheiden zu lassen.
Nein, er würde schreiben, größtenteils gefährdend.
Selektionsdruck reduzierend.
Und dann haben wir noch eine Rezension, und zwar bin ich vor kurzem dahinter gekommen, dass iTunes, das ein sagenhaftes Drecksprogramm ist, wie ich
Überraschung.
Ja müde bin zu sagen.
Da bist du erst vor kurzem hintergekommen.
Dass mir iTunes nicht die Rezensionen aus anderen Nationen zeigt.
What?
Ach echt? Ja. In der App Podcast Addict, die wir ja alle bei Android benutzen und auch empfehlen, kann man aber mit einem kleinen Trick die iTunes-Rezensionen aus dem Ausland lesen.
Nein.
Und wir haben eine Rezension aus Österreich.
Ach so, selbst die Österreichischen können wir nicht lesen.
Ach, das ist ja
auch krass. Auch die nicht, ja.
Das ist ja cool.
Wir als Deutsche dürfen die österreichischen iTunes-Rezensionen nicht lesen.
Dann will ich mich an dieser Stelle erstmal ganz kurz entschuldigen, dass wir euch bisher nicht vorgelesen haben.
Es war ja auch nur eine.
Es werden noch mehr.
Es wohnen ja auch nicht so viele Leute in Österreich. Und zwar, Moment, wo sind wir hier? Austria.
Ich warte schon darauf, dass irgendwann mal irgendeine Anschuldigung kommt von einem Fan über die Rezensionen halt, dass, weiß ich nicht, so Tobi angeschrieben wird, warum willst du nicht unser Kind angucken? Es ist mittlerweile 3.
Und ich erreiche das wäre so witzig.
Und du hast es nicht gesehen, weil es aus Ghana kommt. weil die Rezension aus Ghana. Also, Jürgi82 schreibt 5 Sterne, JD. Lustige Themen, lustige Sprecher, wenn auch etwas anal fixiert. Absolut hörenswert. Einziger Wermutstropfen, der Podcast wird nicht ohne Hosen aufgezeichnet, wie es sich eigentlich gehört. Trotzdem 5 Sterne.
Ist das so ein ungeschriebenes Podcast-Blatt?
Woher willst du das wissen, dass wir Hosen anhaben?
Wir haben Videomaterial veröffentlicht. Vielleicht hatten wir nur für das Videomaterial.
Livestreams sieht man nicht, was wir unten rum anhaben.
Ja, doch. Ich denke schon, wenn wir aufstehen und so.
Ich mal meine Beine blau an.
Achtung. Wenn Dr. Manhattan für die Regierung arbeitet, trägt er auch Hosen.
So.
Vielleicht tragen wir nur Hosen, wenn wir Videos aufnehmen.
Das stimmt.
Vielleicht lassen es uns
baumeln. Unser Gast Manu hat uns tatsächlich eine Rezension auch mitgebracht. Hat er jetzt gesagt, die er uns nicht bei iTunes, obwohl er Apple-Mensch eigentlich ist.
Ich schreibe alle 5 Wochen irgendwie eine Rezension, aber es wird halt immer nur ein Update gegeben da, ne? Und dachte ich mir, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, dann bringe ich die euch einfach mit.
Oh, eine Live-Rezension?
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Wir kriegen jetzt gerade eine Live-Rezension.
Ich habe sie ja extra aufgeschrieben, damit es auch abgelesen klingt.
Das Gute ist, wenn Richard jetzt schon wieder einen dummen Spruch bringt, kannst du ihm live einen aufs Maul hauen.
Ja!
Kannst du nicht übers Netz machen.
Da freue ich mich drauf.
Zum Beispiel so ein Bildleserspruch oder so.
Moment.
Hallo, ihr Kackbratzen. Vielen Dank für die vielen Stunden unglaublich unterhaltenen Klugschiss. Ich lache so oft, während ich im Stau stehe und führe eine imaginäre Strichliste, wie oft Tobi etc. etc. sagt. Wir sind jetzt über alle Folgen übrigens, glaube ich, bei 87.
Sag ich das wirklich so oft?
Ja, Mann, oh Scheiße.
Macht weiter so und übrigens, Freds, pledgen kann man auch mit unterstützen umschreiben.
Deine Mama arbeitet auf dem Fischkutter als Gestank.
Boah, ich bin echt gut gerade bei weggekommen, nämlich gar nicht.
Ja, du wurdest nicht erwähnt.
Ja, nee, deswegen, ja.
Das ist das Netteste, was dir jemand gesagt hat, nicht?
Ich wollte gerade sagen, das ist wie beim Training früher, weißt du, wenn jeder immer so Einschätzung gekriegt hat, wie seine Leistung war, berichtet, weil bei mir war dann immer einfach so, ja, das ist, ja, machen wir einfach weiter.
Und nee, dafür hau ich dir jetzt live verbal aufs Maul. Ich habe extra sogar mal geguckt bei Leo Dikt. Pledge heißt so viel wie Versprechen. Also wenn du uns $5 beim Premium-Theme pledgst, gibst du uns praktisch das Versprechen, $5 bla.
Deswegen sagte ich umschreiben.
Ja, ich werde es in Zukunft umschreiben.
Der Mann ist deutlich klüger als du, merkst du das?
Das war schon immer so, aber das will er nicht wahrhaben.
Deswegen bin ich auch froh, dass er in der nächsten Folge nicht mehr dabei ist.
Ja, war schön, ne? Tschüss! Ciao!
Pledge, das kommt jetzt in Duden mit rein. Ah, übrigens habe ich heute gelesen. Wisst ihr, welches Wort, ja, kann man so eigentlich schon sagen, jetzt mit den Duden aufgenommen wird? Das berlinerische Icke.
Was, echt?
Ja, Mann. Wird jetzt
endlich in Duden
mit aufgenommen. Oh. Und zwar, jetzt weiß auch jeder endlich, wie es geschrieben wird. Immer Icke.
Oh, echt?
Icke.
Das ist ja wirklich der Abstieg.
Das der ja, du mit deinem niederrheinischen Dehnungs-E, leck mich.
Das interessiert mich alles sehr.
Wikipedia-Artikel.
Ja, und meins steht bald im Duden.
Tja, liebe Freunde der guten Unterhaltung, damit beenden wir unsere heutige epische Folge langsam. Unterstützt uns bei Patreon, unterstützt uns dort alle ab $5 monatlich, dürfen unseren Premium-Feed hören. Ich erinnere nochmal daran, unsere Hörer kämpfen gerade mit dem nächsten Goal. Ab $200 monatlich wird die sagenumwogende Wix-Folge von Andy und Fab veröffentlicht, indem sie über ihre Selbstbefriedigung sprechen.
Ich muss es nochmal kurz anbringen, ich will keine Werbung für die Folge machen, aber wirklich. Das lohnt sich.
Ich hab dieses Ziel gehört. Lohnt sich.
Wir sind bei $154 von 200 gerade. Also das schaffen wir bald. Aber gebt Gas. Ihr kriegt für das Geld erstens das Gefühl, uns zu unterstützen. Zweitens, ey, für den Preis eines Döners, also $5 sind umgerechnet 4,70 € im Monat, darfst du dann unseren Premium-Feed hören, wo du weitere Inhalte kriegst, wo du noch intimere Einblicke.
Vor allem deutlich unzensierter.
Oh ja. Tatsächlich auch deutlich unzensiertere und widerlichere Einblicke in unser Leben und in bestimmte Themen bekommst. Wir haben ja auch vor kurzem unsere erste Folge Skepsis veröffentlicht, wo es um Verschwörungstheorien gibt. Bla bla, einfach anhören.
Und vor allen Dingen, spendet, damit wir auch mehr Episoden von der Stuhlprobe machen können. Wir lieben dieses Format selber.
Unser eigenes Quiz.
Das hat halt echt mega Bock.
Ja. Folgt uns bei Twitter, bei Facebook. Ich muss gerade husten.
Folgt uns bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube, zu Hause. Wenn ihr wisst, wo wir wohnen, läuft uns einfach hinterher.
Genau, sprecht uns auf der Straße an, schmeißt uns Bierdosen hinterher und ruft uns
mit nachts besoffen an.
Ruft uns Namen. Genau, ich hab's gerne, wenn mir laut ins Telefon geatmet wird.
Call us names, ruft uns Namen. Genau, Hashtag Kack und Sach. Manu, du als unser heutiger Gast, wie hat's dir gefallen?
Ich fand's super kurzweilig und schön, mal so ein bisschen dazwischen quaken zu dürfen. Ich mach das, wenn ich im Auto sitze, mache ich das immer und sage, ja, das ist doch scheiße, Mann, Alter, was erzählst du denn hier? Das hatte ich mal die Chance dazu.
Und hast du nicht genutzt.
Hab's also dafür super. Wart ihr zu gut heute.
Ja.
Das heißt, wir sind in live und in Farbe sogar noch besser als nur
oral. Ich trage das ab jetzt wieder in Orden.
Ja. Gut. Alles, was zwischen Manu und uns passiert nach der Folge, ist jetzt off-air.
Bekommt ihr ein Premium-Feed zu
hören? Ein Premium-Feed?
Ja, wir fummeln jetzt noch ein bisschen.
Ja, vielleicht nehmen wir noch eine Folge Sport und die Welt mit ihm auf.
Und,
das wäre cool.
Wir gehen jetzt irgendwas saufen oder fressen. Und
das Wochenende, lass krachen.
Genau. Tobi, Richard, Manu und Fred sagen Tschüss.
Ich finde, eigentlich haben wir viel zu wenig über Marvin gesprochen. Oh, vielen Dank.
Oh, danke schön. Oh,
danke für den Applaus. Gott sei Dank ist es vorbei, sagen wir. Jetzt endlich was saufen gehen.
Ja, Groupies.